Ich war ja auch verreist in Kirchheim zu diesem Leitertreffen. Und dort war eine Gruppe von Amerikanern, beziehungsweise Amerikaner, die aber in Mexiko leben. Und es wurde gelehrt über Gerechtigkeit. Und es waren Aspekte dabei, die für mich persönlich ganz wichtig waren und die ich gerne weitergeben möchte, weil ich dort sehr stark empfunden habe, dass es eine Lehre ist, eine Wahrheit, die neu Gott zurückbringt zu seinen Kindern und die so wichtig ist für unser Weitergehen, so einen wichtigen Baustein darstellt, was in Zukunft noch kommt. Ich wollte mich besser vorbereiten, aber es war mir absolut unmöglich, in der vergangenen Woche dafür Zeit zu finden, weil auch in der Gemeinde so vieles hin und her ging, meine Frau nicht da ist. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist mir hilft. Vielleicht fangen wir mal mit etwas ganz Einfachem an. Gott ist gerecht. Gott ist absolut gerecht. Gott ist Gerechtigkeit. Gott ist Reinheit und Heiligkeit. Und das ist er so sehr, dass das unser Verständnis haushoch übersteigt. Aber all das, was wir mit unseren ganzen Sinnen erfassen können, unseren Gedanken, Gott ist 150% gerecht und rein. Und wenn wir mal beim 1. Mose 1 anfangen, gab es eine Schöpfung, die auch 100% gerecht und rein war und in Ordnung war. Und dann wissen wir alle, dass Adam und Eva gefallen sind und es dadurch einen enormen Einschnitt gab und Gott ab dem Moment schon an dem Heilsplan arbeitete, um diesen Zustand vor diesem Sündenereignis wiederherzustellen. Und die erste Offenbarung, die Gott dafür gegeben hat in seinem Heilsplan, war das Gesetz, was Mose empfangen hat auf dem Berg. Und das Gesetz ist eigentlich der Kern der göttlichen Offenbarung. Und das Volk war damals angehalten, die Gesetze zu halten. Und wir wissen aus der Geschichte, dass sie dazu nicht in der Lage waren. Und das war mir soweit auch alles bekannt. Was mir sehr neu war oder interessant war, dass auf diesem Weg, die Gesetze befolgen zu müssen oder das zu versuchen, das Volk in der Identität war, das eben nie letztendlich zu schaffen. Und das hat sich dann in dem Moment ganz krass geäußert. Krass, jetzt für Jugendliche wichtig, ne? Krass, Mann. Als sie kurz davor waren, in ihr verheißenes Land zu kommen, da äußerte sich, welche Identität sie eigentlich hatten. Nämlich, wir waren in ihren Augen wie Grashüpfer. Es war nicht nur oberflächlich, dass sie sich vor den Riesen fürchteten, sondern das war das, wie sie sich insgesamt verstanden haben. Und das war letztendlich das, was sie zu Fall gebracht hat, wodurch sie das gelobte Land, das verheißene Land, nicht erreicht haben, nicht mal Mose selber, und worin Mose versagt hat, aber nicht in der Lage, dass das Volk sich verstanden hat als Volk Gottes. Und das kommt, wie du dich wirklich verstehst, das kommt nur in Konfliktsituationen wirklich raus. Und in dem Moment, wo die Riesen dort waren, und die waren ja wirklich Riesen, also zumindest an die 3 Meter groß, und ich denke, dass die Juden zu der damaligen Zeit nicht so groß waren wie heute, also es gab da schon einen beträchtlichen Größenunterschied, aber da kam raus, wie sie sich eigentlich wirklich fühlten und wie sie sich selber verstanden haben. Und die Tatsache, dass nur der vor Gott besteht, der das Gesetz 100% einhält, die steht bis heute. Die ist durch das Neue Testament nicht geändert. Das würde ich euch auch beweisen, wenn ich die Bibelstelle finde. Es gibt doch die Stelle, wenn du eins übertrittst, hast du alle übertreten. Hannelore, hilf mir mal. Ist das nicht irgendein Brief von Paulus? Ich habe die hier irgendwo stehen, aber das sind so viele andere. Matthäus? Kriegst eine Eins, Stefan. Die Stelle ist auch gut, das war eine Stelle, die ich meine, aber die können wir auch verwenden. Hier steht, dass Jesus sagt hier selber, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also es gibt noch eine Stelle, wo Paulus das sagt. Die liefere ich bestimmt nach nächsten Sonntag oder Sonntag, wenn ich besser vorbereitet bin. Dass wenn von all den Gesetzen, die gegeben wurden, du in einem schuldig bist, bist du vor dem gesamten Gesetz schuldig geworden. Und das ist eine wichtige Tatsache, die ich hatte über das Thema nicht so den absoluten Durchblick. Und so verdrängt man das dann auch ein bisschen oder denkt dann nicht unbedingt weiter darüber nach. Aber es ist ein Fakt, dass eine Person, die das Gesetz vor dem Herrn nicht 100% einhält, vor ihm nicht genügen kann, damit auch mit ihm keine Gemeinschaft haben kann, da Gott Gerechtigkeit ist und mit Ungerechtigkeit nicht zusammenkommen kann. Und dass das auch deshalb nicht geht, weil es uns in dem Moment vernichten würde, mit ihm in Berührung zu kommen. Und das Ganze läuft auf diesen Konflikt hinaus, dass wir, genauso wie das Volk damals und in der gesamten Zeit des Alten Testaments, eben nicht in der Lage war, das Gesetz wirklich zu erfüllen und zu halten. Und wir haben, zumindest die länger in der Gemeinde sind, alle dieses 5. Mose 28, Segen oder Fluch, wo Gott das seinem Volk vorlegt. Und die Bedingung ist, wenn du das meine Gebote hältst, dann entweder Segen oder Fluch. Und wir wissen alle von uns selber, dass wir dazu nicht in der Lage sind, die Gesetze des Herrn 100% zu halten. Und das Gesetz ist nicht etwas als etwas Bösartiges anzusehen, sondern es ist die erste große Offenbarung Gottes, die er letztendlich dann mit Jesus auch zur Erfüllung bringt und beantwortet. Und es geht weiter, dass Jesus selber mit seinem gesamten Kommen als Mensch in jedem kleinen Detail absolut dem Gesetz entsprochen hat und mit jeder Handlung und jedem Detail auch jede Prophetie erfüllt hat. Und wir können das nachlesen, es ganz oft steht, Jesus ging dort und dorthin, damit das Wort erfüllt wurde, und dann wurde ein Wort zitiert von den Propheten. Dass Jesus beschnitten wurde am 7. oder 8. Tag, dass Jesus als 12-Jähriger im Tempel war, hat die gesamten genauen Stationen des Gesetzes durchlaufen. Und dann kommt der Punkt, wo Johannes der Täufer auftritt, wo wir vor kurzem drüber sprachen. Und er diesen Aufruf macht, bahnt den Herrn den Weg. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, er will sich taufen lassen. Und Johannes sagt, unmöglich, eigentlich musst du mich taufen und nicht ich dich. Weil Johannes die prophetische Sicht hatte, wer Jesus wirklich war. Und dann sind wir jetzt in Matthäus 3, Vers 15. Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und Jesus, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Das war so das I-Tüpfelchen der Erfüllung des Gesetzes von Jesus. Und als er sich hat taufen lassen, in dem Moment steht, die Himmel wurden geöffnet. Oder im Johannes steht, glaube ich, die Himmel wurden geteilt. Und wir beten und sprechen und hören oft davon, dass wir einen offenen Himmel brauchen. Und die Geschichte ist die, dass in dem Moment, wo man das Gesetz 100% erfüllt, der Himmel offen ist. Aber wir haben ja immer noch das Problem, dass wir das nicht schaffen. Und das kann so unheimlich frustrierend sein. Und das ist genau das, was abläuft in unserem Herzen, vielleicht ein bisschen weniger, und in den Herzen all derer, in vielen, vielen Gemeinden, letztendlich immer in dem Konflikt zu leben. Ich weiß, was Gott alles von mir verlangt, aber irgendwie gelingt mir es nicht 100%. Und so sehr ich mich auch anstrenge, umso sehr scheitere ich wieder, bin daraufhin wieder frustriert und die Nachfolge wird eine Übung, die eigentlich immer freudloser wird. Und die Schiene, sich ganz sehr anzustrengen, damit der Herr wirklich Freude an mir haben kann und was ganz Gutes zu machen, damit er sich doch irgendwie über mich freut, damit er mich vielleicht doch lieb hat, das nennt man Religiosität. Und Religiosität ist ein Geist, der sehr, sehr große Macht hat. Ich denke, dass es eine Festung ist über unserem Land. Wir sprachen davon, dass wir Festungen niederreißen müssen und diese Festungen werden wir niederreißen. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir das verstanden haben. Und das ist mein allergrößtes Anliegen, dass wir das hier verstehen, in der Tiefe unseres Herzens. Der Richard Hayes dort in Kirchheim sprach darüber, dass die Gemeinde sich an dem Punkt befindet, wo der Herr dafür sorgt, dass sie offenbar wird und erkennt und auch alle anderen erkennen, wozu es sie gibt. Man hat das verglichen mit Josef, als Josef nach Ägypten verkauft war als Sklave und dann dort diese Aktion erlebte, dass er ins Gefängnis musste und das für lange Zeit und der Potiphar und auch der Pharao ihn vergessen hatte und der Josef sozusagen in der Versenkung war. Und er sagt, noch ist die Gemeinde so wie verborgen, aber wir sind kurz davor, offenbar zu werden. Kurz davor, wie Josef zu Ehren kommt und in sehr kurzer Zeit, ich denke, dass es an einem Tag geschah, eingesetzt wurde als zweiter Chef über ganz Ägypten. Und damals war Ägypten ein Weltreich, war nicht nur ein Land. Und diese eine Person, Josef, hat Millionen Menschen das Leben gerettet durch die prophetische Sicht, Vorräte anzulegen an Lebensmitteln. Das ist ein sehr, sehr gutes prophetisches Bild auf die Gemeinde, dass sie genauso hochkommt, genauso in Regierungsgewalt kommt im geistlichen Bereich und damit genauso die Vorratskammern voll hat und damit genauso Millionen Menschen das Leben retten wird. Und vor diesem Punkt stehen wir. Und deshalb gibt es da heftige Widerstände und Bewegungen und Bedrückungen. Und der Teufel ist sehr, sehr aktiv im Moment, alles zu tun, dass das nicht geschieht. Und es gibt eine Menge Aktivitäten, die lieben Christen in dem Glauben zu lassen, dass sie Sünder sind. Und ich weiß, wie gut und logisch sich das anhört, dass man ein Sünder ist. Weil schließlich sündigt man ja. Und alles andere zu behaupten, wäre ja Stolz und Hochmut. Und wir fühlen uns wie die Grashüpfer, und wir haben dann auch die Kraft wie Grashüpfer. Und was geschieht ist, dass wir nicht in das verheißene Land kommen. Kommen dort nicht hinein. In dieser Identität haben wir nicht die Voraussetzung, dort hineinzukommen. Richard Hayes hat einen Satz gesagt, den er sehr oft wiederholt hat und den ich hier weitergeben möchte. Extrem normale Menschen tun abnormale Dinge. Vor der Zeit stehen wir. Wir brauchen nicht mehr Ausschau zu halten nach den Supertypen, dass die dieses oder jenes für uns richten. Dass der Reinhard Bonke in Deutschland evangelisiert und dann bekehren sich ja endlich die Leute. Sondern die ganz normalen Typen tun die abnormalen Dinge. Und das sind wir. Und wir brauchen nicht zu warten, dass den Job jemand für uns erledigt. Und der Grund der Existenz von Gemeinde wird sich offenbaren. Davor stehen wir. Und es gibt da in Jesaja 61 einen Vers, dass Lobpreis hervorkommen wird aus allen Nationen. Und davor stehen wir. Und wir wissen von den Predigten von John Molinde und von Michael und von unseren Predigten her, wenn wir diesen geöffneten Himmel haben, dann gewinnen wir Einfluss und dann geschehen übernatürliche Dinge. Und die schon von Anfang an hier mit bei uns dabei sind, wissen, dass wir mal eine sehr, sehr gute und wunderbare Lehre hatten über den Tausch am Kreuz. Und dass das die absolute Basis ist für all das, was kommt. Aber ich möchte das nochmal betonen, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass seine erste Offenbarung für den gesamten Heilsplan das Gesetz war und dass das Gesetz bis heute steht. Und dass nur einer eine Chance hat vor dem Herrn, der das Gesetz 100% befolgt. Und dass es eine Tatsache ist, dass wir das nicht können, so sehr wir uns darum bemühen. Und jetzt kommt dieser wesentliche Punkt, der in unserem Herz sich definitiv einpflanzen muss. Und die Bibel ist voll davon, dass Jesus das für dich getan hat. Jesus hat das Gesetz 100% für dich erfüllt. Das ist der Vers, den wir vorhin gelesen haben, also Matthäus 5, Vers 17, wo Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das wäre auch unmöglich, weil es die gesamte Entwicklung vom Vater als falsch oder verkehrt hinstellen würde. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das hat Jesus getan. 100%. An einer anderen Stelle steht im Wort Gottes, dass dem, der ohne Sünde war, zur Sünde gemacht wurde für uns. Und wir müssen in der Tiefe unseres Herzens, unserem gesamten Dasein, zu dieser Überzeugung gelangen, dass wir in unserem Herzen wissen, dass Jesus das für mich getan hat und dass es biblisch und richtig ist, dass wir diese Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat, anziehen. Gerechtigkeit bedeutet hundertprozentiger Gehorsam dem Gesetz gegenüber. Ich glaube, ich habe die Stelle gefunden, von der ich vorhin sprach. Also in Jakobus 2, Vers 10. Da steht, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Das ist die Stelle, die ich nochmal nachreichen wollte. Warum Jakobus 2, Vers 10? Das bedeutet im Klartext, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes anziehen, dass wir uns als Gerechte verstehen, dass unsere Identität nicht die eines Sünders ist, sondern die eines Gerechten. Und du kannst die Bibel studieren und forschen und Gott unterscheidet nur in zwei Kategorien Mensch, Ungerechte und Gerechte. Wenn du dich als Sünder verstehst, stehst du auf der falschen Seite. Und das ist so wichtig. Und wenn du latent in deinem Herzen denkst, dass du durch die Werke, die du tust, durch das, was du machen kannst, durch das, dass du, wie du versuchst zu leben, das Gesetz erfüllen könntest, dann drückt das damit aus, dass Jesus umsonst gestorben ist. So sagt es Paulus. Und die Frage, wie wird das jetzt mein Ding, Jesu Gerechtigkeit, wie wird die zu meiner Gerechtigkeit? Die ist ganz, ganz einfach beantwortet und für unsere deutschen religiösen Köpfe so schwierig. Durch Glauben. Richard Hess hat es, denke ich, 300 Mal gesagt in dem anderthalben Tag. Durch simply faith. Durch einfachen Glauben. Er hat gesagt, lass niemals zu, dass deine Erfahrung deine Lehre darüber prägt. Lass niemals zu, dass deine Umgebung dein Verständnis darüber prägt. Und er sprach davon, dass Vollkommenheit und Gehorsam und Gerechtigkeit fast austauschbare Begriffe sind im Wort Gottes. Und Jesus sagt an der Stelle im Matthäus vor dieser Taufe nicht, damit das Gesetz erfüllt wird, sondern damit die Gerechtigkeit erfüllt wird. Und das ist sehr interessant. Und so hat Jesus alles getan, was wir nicht können und nie könnten. Und das ist das, wovon die Bibel spricht, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das ist biblische Demut. Erkennen zu können, es ist zwecklos, dass ich das versuche. Und wie sehr ich auch mitarbeite und fleißig bin für den Herrn. Und es gibt so verschiedene Richtungen, die wir einschlagen, um vielleicht zu versuchen, dass der Herr mich dann doch irgendwie mag. Und das kommt irgendwie nächste Woche dann richtig ausführlich, was unser Bedürfnis nach Annahme angeht und wie das gestillt wird. Es ist eine Tatsache, dass wenn Jesus wiederkommt, Gericht ist und wer nicht gerecht ist vor dem Gericht, fliegt in ein Feuersee. So sagt es die Bibel. Die Ungerechten werden in den Feuersee geworfen. Und damit wird es ganz einfach. Bist du ein Gerechter oder bist du ein Ungerechter? Es gibt nur diese zwei Kategorien. Und danke dir. Und Jesus hat es getan und Jesus war gehorsam. Und dadurch, dass Jesus selber ohne Sünde war, war es ein vollkommenes Opfer. Wesentlich vollkommener als die Opfer vorangegangener Zeiten im Alten Testament. Und ich sprach da vorige Woche davon, dass nur einer einmal im Jahr in das Allerheiligste durfte. Mit einer Schlinge um den Fuß, falls ihm da drinnen was zustößt, dass sie ihn rausziehen konnten. Jesus ist gestorben, Jesus hat alles getan, damit die Gerechtigkeit erfüllt wird. Und ich glaube, dass das so ein entscheidender Punkt ist, dass wir ganz und gar im Glauben seine Gerechtigkeit anziehen. Es ist ein geistliches Gesetz, dass wenn man dem Gesetz gehorcht, 100%, wenn man gerecht ist, dass sich der Himmel öffnet. Und das ist das, was in dem Moment geschah, als Jesus getauft wurde. Es ist mir noch nie so aufgefallen, dass da steht, dass der Himmel sich öffnete und dann der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und der entscheidende Schluss aus dieser Stelle ist für uns, wenn wir die Gerechtigkeit Jesu angezogen haben durch einfachen Glauben, haben wir einen offenen Himmel. Und das ist die Voraussetzung überhaupt, um agieren zu können, damit das geschieht, was im Plan Gottes ist. Diesen geöffneten Himmel brauchen wir und den haben wir als Gerechte. Eine weitere Folge davon, als Jesus sich taufen ließ, war, dass der Heilige Geist auf ihn kam. Und es ist zum allerersten Mal in der gesamten Geschichte, dass der Heilige Geist auf ihm blieb. Es gibt keine Person vor Jesus, auf der Heilige Geist blieb. Du kannst es nachlesen in den Propheten, dass der Heilige Geist über sie kam und wieder ging. Als Saul kurz bevor er zum König gesalbt wurde, ist er in Ekstase gekommen und hat mit den Propheten prophezeit und dann war es wieder vorbei. Alle Personen vorher, die schon nahe dran waren, zum Beispiel auch König David, waren alles Personen, auf die der Heilige Geist nicht blieb, sondern nur zeitweise, phasenweise gekommen ist. Können wir nachlesen, falls man das nicht glaubt. Und das ist eine ganz entscheidende Tatsache. Der Heilige Geist kann nur auf Personen oder in Gefäßen bleiben, die gerecht sind. Das anders würde er gar nicht tun können. Da steht im Johannes 1, Vers 33. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, sagte Johannes der Täufer, da sprach zu mir, auf welchem du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihn bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Oder wir haben noch eine andere Stelle. Johannes 1, 51, und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Der Heilige Geist ist auf Jesus geblieben. Und wenn wir die Gerechtigkeit Gottes angezogen haben im Glauben, wird der Heilige Geist auf uns bleiben. Und das bewirkt, dass wir zwar in einem sterblichen Körper leben, aber dass übernatürliche Zeichen und Wunder geschehen, weil der Heilige Geist auf uns bleibt. Wenn du perfekt bist vor dem Gesetz, wenn du perfekt bist vor dem Vater, hast du den geöffneten Himmel. Und das ist die Kernaussage, dass du das weißt in deinem Herzen, dass du dich so verstehst vor Gott. Und da haben wir mächtige Schwierigkeiten. Und da bäumt sich in uns alles bei dem Gedanke, ich bin perfekt vor dem Gesetz. Ich bin vor dem Vater vollkommen. Obwohl das die Bibel so klar sagt. Ich werde euch nächste Woche Listen von Bibelstellen dafür geben. Aber ich bin jetzt leider nicht so gut vorbereitet, aber das kommt. Dass ich schon nicht irgendeine Behauptung aufstelle. Wir haben ein Lied, und das ist, ich sag mal, sogar noch ein Kinderlied. Ich bin frei von Schuld. Ich hatte schon zwei Begegnungen, ich würde fast sagen mit der dritten Art, nach Veranstaltungen, wo Leute mich hart attackiert haben, dass wir das nicht singen können. Geisterreligiosität, wupp, kommt sofort hoch bei dieser Aussage. Es ist genau der Moment, wo sich das entscheidet. Solange der Teufel die Kinder Gottes in dieser Haltung halten kann, sich als Sünder zu verstehen, passiert überhaupt nichts. Ist alles im Lot. Ist für ihn keine Gefahr. Deshalb bemüht er sich so sehr darum, uns in dieser Haltung zu halten. Aber über einem Gerechten ist ein offener Himmel und das ist für ihn das absolute Ende. Genauso wie Jesus das demonstriert hat, nachdem er getauft war, das Gesetz voll erfüllt hatte und der Heilige Geist kam und einen geöffneten Himmel hatte, nachdem war die erste Aktion, den Dämonen rauszuknallen. Markus 1. Einfach genial. Und ab dem Moment hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und dann gibt es diese Geschichte auf dem Berg der Verklärung, wo Mose kommt und Elia kommt, und das muss ein gewaltiges Ding gewesen sein. Also ich manchmal gedacht, da hätte ich dabei sein wollen. Mose und Elia, meine Güte. Wenn der doch kommt, wo wir die Männer sehen, haue, haue, haue. Mose und Elia. Und am Ende sagt Gott, kommt eine Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Da habe ich mir eigentlich noch nie irgendwas dabei gedacht, das gebe ich alles zu. Und der Richard Hayes sprach darüber, das heißt so viel wie, hört nicht mehr auf Mose. Das Gesetz halten zu müssen mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Kraft. Mit unseren Mitteln, dem Gesetz irgendwie gerecht werden zu können. Sondern hört auf ihn, weil er alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Weil er das Gesetz für uns alle 100% befolgt hat. Es gibt in prophetischen Hinweisen, Jesaja 61, den wir vielleicht uns noch mal anschauen. Jesaja 61, Vers 10. Wir wissen, dass im Neuen Testament steht, dass wir die Gerechtigkeit Gottes anziehen. Und in Jesaja 61, 10 steht, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit den Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterorten dem Kopf schmückt und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Und das hat Jesus gemacht. Und wie wird das ein Ding von dir? Durch einfachen Glauben. Es ist für uns Deutsche einfach zu einfach, ich weiß das. Und ich weiß, in unseren Herzen regen sich da Dinge, die sind so eigenartig. Wir würden uns manchmal wohler dabei fühlen, wenn die Botschaft lauten würde, wenn du das erreichen willst, vor Gott als perfekt zu erscheinen, 100% gerecht, so rein wie Gott, dafür musst du barfuß von hier bis an der Ostsee laufen. Es wäre uns manchmal lieber. Stimmt's? Und das ist nicht von ungefähr so, weil wir haben seit 500 Jahren die Lehre, dass wir Sünder sind. Und wir haben seit Hunderten von Jahren diesen Geist in unserem Land, der uns in dieser Position halten will. Und wir hatten im Dezember diesen Aufbruch, wo wir als Leiter an Schwarzenshof waren und dann auch hier aus dieser Mentalität rauszutreten. Und viele von uns haben proklamiert, jede Woche, ich armer, elender, sündiger Mensch. Der Vater sagt auf dem Berg der Verklärung, auf ihn hört nicht mehr auf Mose. Versucht es nicht mehr so, wie Mose es seinem Volk nahegebracht hat. Dass sie sich am Ende nicht als Volk Gottes verstanden, sondern als Grashüpfer. Und es ist eine Tatsache, so revolutionär wie es klingt, du musst nicht mehr gehorchen, um angenommen zu sein beim Vater. Das heißt nicht, dass du den Freibrief hast, ungehorsam zu sein. Aber um angenommen zu sein beim Vater, musst du nicht mehr gehorchen. Denn das hat Jesus getan und das 100%, was wir nie können. Jesus hat es bewirkt, dass ich angenommen bin. Und daraus gibt es die Schlussfolgerung, wenn das in unserem Herzen sich nur 2% ausbreitet, bin ich aus Liebe zu ihm gehorsam. Und das ist das, was der Hartwig versucht hat, uns nahezubringen. Aus Liebe zum Vater tue ich Dinge. Alles, was du tust, um das irgendwie hinzukriegen, dass der Herr dich mag, kannst du sofort einstampfen. Es ist zwecklos. Dieser Tausch am Kreuz. All der Fluch auf unserem Leben, all unsere Fehler, all unser Versagen, unsere Unzulänglichkeiten, unsere krummen Gedanken, unsere Sünde, hat er ans Kreuz geschafft. Und alles, was er hatte, seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit, haben wir bekommen. Und deshalb spricht das Neue Testament davon, dass wir nicht mehr Sklaven sind, sondern Kinder. Und dadurch, dass Jesus gestorben ist, sind wir Erben. Du kannst nur was erben, wenn einer gestorben ist. Und Jesus ist gestorben. Und damit bist du ein rechtmäßiger Erbe. Damit hast du geerbt. Wenn das also nicht wahr wäre, dass du durch Glauben die Gerechtigkeit anziehst, die Jesus erworben hat, und damit vor dem Vater vollkommen bist, dann ist beim genauen drüber nachdenken, funktioniert nichts anderes im Neuen Testament. Es funktioniert einfach nicht. Was bedeutet eigentlich Glauben? Wenn du dir eine Brücke vorstellst, vielleicht in Rumänien, über so einen Bach, das sind am meisten nur so angegammelte Bretter. Glauben heißt, wenn du glaubst, dass die Brücke dich hält, gehst du drüber. Glaubst du es nicht, gehst nicht drüber. Das ist alles. Es ist so einfach. Wenn du das morsche, angemurderte und moosbesetzte Brett siehst und du nimmst an, das wird man schon aushalten, dann gehst du drauf. Und wenn du dir sagst, das bricht bestimmt durch, gehst du nicht drauf. Das ist alles. Vollkommenheit, Gehorsam und Gerechtigkeit sind austauschbare Begriffe. Und das Wort Gehorsam taucht im Neuen Testament auch mit einem Vorwort auf. Und das ist sehr interessant. Wir sind im Römer 1. Denn wir sprechen davon, dass wir dem Gesetz 100% gehorsam sein müssen, um vom Herrn angenommen zu sein. Und Römer 1, Vers 5 steht, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Glaubensgehorsam. Damit kriegt das Ganze eine neue Bedeutung. Und der Richard Hayes hat viel darüber gesprochen, kommt vielleicht nächste Woche ausführlicher, dass Elia zum Herrn gegangen ist und Elisa zurückblieb und dass Elisa diese Macht, das Ding begehrt hat, was Elia hatte. Und er sagte, ich will das haben, und Elia sagt, du weißt nicht, was du bittest, und ich kann es auch nicht beeinflussen, ob du das bekommst. Und dann kommt dieser Mantel zurück, und die allentscheidende Frage war für den Elisa, tut dieser Mantel dasselbe für mich, was er für Elia getan hat? Elia hat auf den Fluss geschlagen und das Wasser blieb stehen und das restliche floss ab. Das sind heftige Aktionen. Und Elia ging zum Herrn und Elisa nahm den Mantel. Und das war die allentscheidende Frage. Tut der Mantel das für mich, was er für Elia getan hat? Und er probierte es aus und das Wasser teilte sich genau so. Zum Mantel der Gerechtigkeit. Richard Hayes sprach davon, dass es letztendlich eine Kernaufgabe ist von der Gemeindeleitung, dass die Leute, die ihnen anvertraut sind, in dieser Identität wachsen. Alles andere ist echt zweitens. Und ich habe darüber intensiv nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wahr. Denn damit ist der Himmel offen über jeden von uns hier. Damit bewegen wir uns im übernatürlichen Bereich. Damit bleibt der Heilige Geist auf uns. Und damit geschehen die Dinge, die geschehen werden. Und damit bekommen wir Einfluss. Und damit beeinflussen wir das Geschehen nicht nur in der geistlichen Welt, sondern bis hinein in unsere normalen Regierungen, unserer Städte oder Freistaaten oder Länder. Es ist so wichtig. Israel hatte eine falsche Identität, ein falsches Verständnis von sich selbst und konnte damit nicht in das verheißene Land kommen. Und unabhängig von meinem persönlichen Gehorsam ist der Gehorsam von Jesus manifestiert worden für mich und für dich. Und das kommt, wird ein Teil von uns durch einfachen Glauben. Einfacher Glaube. Römer 3, 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, also Jesus, und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Denn was für ein Gesetz? Die Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das sagt alles, was ich versuche auszudrücken. Jesus war Gerechtigkeit und hat das Gesetz 100% befolgt für dich. Weil du es niemals könntest. Und weil die gesamte Nachfolge eine einzige Frustration wäre. Und absolut vergeblich. Und du würdest am Ende als Ungerechter ausscheiden. Und ich glaube, dass wir da als Gemeinde hineintreten müssen, weil das muss ausgeteilt werden in unserem Land. Das muss ausgeteilt werden. Diese Wahrheit muss rennen. Ich hatte ein Gespräch über dieses Kinderlied Ich bin frei von Schuld mit einem hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeiter. Ein Mann, der diese Wahrheit ausbreiten müsste. Und da saß irgendwann mal da bei uns, das war noch im UDZ, und sagte, das könnt ihr doch nicht singen. Das ist ein Geist von Religiosität. Und der verhindert alles das, was Gott vorhat. Da verhindert den offenen Himmel, da verhindert, dass wir in die Macht Gottes kommen, da verhindert, dass wir in das verheißene Land hineintreten, da verhindert, dass wir das ausrufen können, was Jesus auch gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das ist so die absolute wichtige Basis für uns. Wir können uns das ganz einfach bildlich vorstellen, dass ich hier stehe, und Jörn, stellst du dich mal auf die Seite? Er stellt die Gerechtigkeit dar, auf dieser Seite, ich stehe auf der Seite als Ungerechter, und Jesus ist gestorben, damit du mit ihm den Platz tauschst. Jetzt stehst du in der Gerechtigkeit und er ist zur Sünde gemacht. Wenn ich als Christ versuche, auf der Seite zu leben, dann ist es alles vergeblich. So wie wir die Plätze getauscht haben, das ist am Kreuz geschehen für dich. Was das in unserer Persönlichkeit bewirkt und wie mächtig gewaltig das in unsere Psyche eingreift, das werde ich versuchen, nächste Woche ausführlicher zu bringen. Denn das definiert uns 100% neu. Das definiert unser gesamtes Dasein anders. Das greift in jeden Bereich unseres Lebens. Wenn wir diesen Tausch machen, an die Stelle von Jesus, und Jesus ist an unsere Stelle getreten, denn das ist das, was wir verdient haben, umgebracht zu werden. Weil der Sünde Sold ist der Tod. Das ist dieser Tausch, der geschieht. Und das kommt in uns durch einfachen Glauben. Ich danke Ihnen. Und das fällt uns so schwer, weil die von uns, die geprägt sind, christlich aufgewachsen sind in Kirchen und das mitgebetet haben und gehört haben, und oft wurde das in die Richtung auch gepredigt, das fällt uns so schwer. Und das dreht in unseren Gedanken, kann denn das wirklich sein? Und da gibt es doch noch die Stelle, und das ist denn das wirklich so? Das ist ja unfassbar. Und das ist auch sagenhaft groß. Und wenn wir das erkannt haben, bewirkt es auch eine unbändige Freude. Und deshalb sind wir eigentlich als Kinder Gottes die, die den ganzen Tag uns freuen können. Weil das ist so extrem groß, was Jesus gemacht hat. Wenn die Erkenntnis darüber da ist, dass ich das nie geschafft hätte, aber er das für mich tut und ich das dann durch Glauben bekomme. Deshalb ist unsere Freude am Herrn unsere Stärke. Denn das bedeutet echt Stärke, als Gerechter hintreten zu können und zu wissen, mein Vater ist begeistert über mich. Wenn ich zu meinem Vater komme, sieht er einen vollkommenen, perfekten Mensch. Das ist unvorstellbar, die Vorstellung, ne? Das ist doch, in uns dreht sich doch da alles. Und dieses religiöse Ding, das muss weg. Das muss raus. Immer wenn dann irgendwelche Fehler passieren oder wir in Dingen unzulänglich sind, dann schnappt das wieder hoch und will uns da kriegen. Und es gibt so viele Defizite in unserem persönlichen Bereich und in unseren Beziehungen. Die gibt es, weil wir uns nicht als Gerechter verstehen. Aber das erkläre ich noch ganz ausführlich, weil das ist so wichtig für uns. Bitte Römer 5, Vers. Gleich mal lesen. Genau, die Stelle hätte ich noch irgendwann gebracht. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das nicht genial? Aber wir würden manchmal doch lieber barfuß an der Ostsee laufen. Das war zwar sagenhaft hart, also für mich besonders. Aber dann kann ich am Ende sagen, ich hab's geschafft. Und wisst ihr, was das Extreme an der Sache ist? In dieser Lehre bewegen wir uns eigentlich im Geist von Martin Luther. Weil das war das, wo er die katholische Kirche aus den Angeln gehoben hat. Das war genau seine Botschaft als junger Luther. Dass wir durch die Gerechtigkeit Jesu durch Glauben gerecht sind. Dass wir dem mit Werken nicht hingereichen. Leider sagt Luther an einer anderen Stelle falsch abgebogen, wie der Hartwig so schön sagt. Aber das ist der Knackpunkt, der vor 500 Jahren schon mal durchkam. Und ich weiß es nicht so genau, ich erzähle das einfach mal nach. Der Richard Hayes behauptete, dass es in der Bibel alle 500 Jahre entscheidende Aktionen Gottes gibt. Und wir haben die Reformation, ist 490 Jahre zurück. Und wir hatten eine Gebetszeit dieser Tage, jetzt am Freitag mit den Lobpreisteams, und jemand erzählte, dass er ein Bild hat, dass er einen Vulkan gesehen hat, kurz vor dem Ausbruch. Und davon bin ich 100% überzeugt, dass wir kurz vor diesem Vulkanausbruch stehen. Und ich kann erkennen, so wie sich der Teufel im Moment benimmt, dass das wahr ist. Er ist wirklich ein Verlierer, und Verlierer benehmen sich immer schlecht und unfair. Klagen dann immer an. Die Gerechtigkeit Gottes, das muss in unseren Herzen das absolute Fundament für alles darstellen. Für alles, wie ich mich selber fühle, wie ich mich verstehe, wie ich meinen Ehepartner verstehe, meine Kinder, meine Geschwister, meine Gemeinde, alles. Ich bin ein Gerechter vor dem Herrn. Und eigentlich, wenn das nicht so wäre, könnten wir uns ihm gar nicht nähern. Deshalb war das so gefährlich für den hohen Priester, einmal im Jahr in das Allerheiligste zu gehen. Wir haben die Aktion, wo David die Bundeslade zurückholt. Und König David hatte ein so richtiges Herz vor dem Herrn. Alle möglichen Könige haben immer irgendwelche Aktionen gemacht, als sie Könige wurden. Sich Paläste gebaut oder erstmal die anderen Völker bekriegt. Und David, seine erste Aktion war, ich muss die Bundesleute zurückholen. Und sie stellen sie auf diesen Ochsenkarren. Und die Ochsen werden da scheu. Und die Bundesleute rutscht runter und einer versucht, das Ding festzuhalten, dass die Leute des Herrn nicht in den Dreck fällt und fällt sofort tot um. Das passiert, als Ungerechter mit Gott in Berührung zu kommen. Bei dem allerbesten Absichten, die Bundesleute davor zu bewahren, dass er in den Dreck fällt. Und wir haben ja auch die allerbesten Absichten bei dem, was wir vom Herrn tun. Hoffe ich zumindest. Aber als Ungerechter verrauchst du. Und das brachte große Furcht. Und insgesamt hatte Gott nie befohlen, eine Bundesleute auf einen Ochsenkarren zu bewegen. sondern sie sollte von den Priestern getragen werden. Und David hat auf menschliche, weltliche Art und Weise versucht, Reich Gottes zu kreieren. Und hat die Bundesleute so transportiert, wie die Philister auch. Und beim längeren drüber nachdenken kann ich verstehen, dass die Ochsen da dottnisch geworden sind. Weil selbst das Tier gespürt hat, dass hier was nicht in der Art und Weise läuft, wie Gott das will. Es gibt zwei Beispiele an diesem Ding, dass es weder mit Religiosität funktioniert, noch mit Kontrolle. Er wollte die Leute bundes festhalten und Gottes Gegenwart zu kontrollieren, ist aussichtslos. Und Gottes Gegenwart wird nicht kommen und wird sich nicht manifestieren in der Art, wie wir das brauchen, wenn wir denken, dass wir das kontrollieren können. Ich denke, dass viele Leiter in unserem Land vor diesem Problem stehen. So eine große Furcht da, es könnte was passieren, was jetzt irgendwie hier nicht gut ist. Das war so schwer deprimierend für mich zu diesem Leitertreffen dort, dass es am Ende auch in die Richtung ging. Die Lehre von dem Richard Hayes war so gut. Und dann nahm das eine Entwicklung, dass wir dort irgendwelche Leiter brauchten, die wieder das Netzwerk leiten, obwohl man sich in einem Jahr dreimal sieht, dreimal in anderthalb Tag, damit hier nicht was Falsches passiert. Als ob Jesus nicht kräftig genug wäre, 25 Leiter in einen Raum in die richtige Richtung zu lenken. Noch ein interessanter Punkt, dass ja der Paulus mal an die Korinther schreibt, dass sie eigentlich feste Speise vertragen müssen, aber dass sie wieder Milch brauchen und die feste Nahrung nicht vertragen. Und er erzählte davon, dass er an dieser Stelle irgendwie mal gestolpert ist und lange Jahre forschte danach, was ist die feste Speise und was ist die Milch? Und das ist ein Sinnbild für die Lehre, die sie aushalten oder vertragen. Was ist jetzt von den Lehren, die es im Wort Gottes gibt, von den Schwerpunkten, was ist die feste Speise? Was ist wirklich das, was richtig nährt, was die Grundlage darstellt? Und er sagt, ich habe geforscht lange und ich dachte, Anbetung ist eine ganz, ganz tiefe Geschichte. Und in Anbetung gibt es so viele Geheimnisse, die wir noch nicht kennen. Anbetung ist das Tiefste, was es gibt. Und hat erkannt, das ist es nicht. Die feste Speise, die tiefste Lehre des gesamten Wortes Gottes, ist die Lehre über Gerechtigkeit. Und es stimmt. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe hin und her gelesen im Wort. Und so viele, viele Stellen in den Psalmen sprechen von Gerechtigkeit in einem Zusammenhang. Wenn wir das, was wir heute gehört haben, damit in Zusammenhang bringen, kriegen die völlig neue Bedeutungen. Das ist die feste Speise über Gerechtigkeit. Das ist das Tiefste überhaupt. Und das wünsche ich mir sehr und dafür bete ich und dass wir da in unserem Herzen in Bewegung kommen, in die Richtung, dass das in unseren Herzen kreiert ist. Dass wir in der Tiefe unseres Herzens wissen, wir sind Gerechte vor dem Herrn. Wir sind perfekt gemacht durch das, was Jesus für mich getan hat. Ich kann das annehmen für mich. Ich glaube das. Und nun war Gott so liebevoll und hat uns im Alten Testament schon ganz, ganz früher ein Beispiel gegeben, dass das wahr ist. Dass du durch Glauben gerecht wirst. Und das zu einer Zeit, da war von Jesu Opfer noch keine Spur. Nämlich Abraham war schon zur Zeit des Alten Testamentes durch Glauben gerecht. Durch Glauben. Glaube ich, dass die Brücke mich hält, gehe ich drauf. Denke ich, sie bricht, gehe ich nicht drauf. Ganz einfach. Ihr könnt das nächste Mal demonstrieren hier mit dem Brett. Weil das muss in uns sitzen. Es ist nicht schwieriger und komplizierter. Und ich bin schon immer der Meinung gewesen, so wie Derek Prince es auch sagt, das Wort Gottes muss für den einfachsten Menschen am äußersten Ende der Welt verstehbar sein. Und so einfach ist es und das kann jeder verstehen. Und da brauche ich niemand in Bibelschulen zu schicken oder auf Seminare, um hinter diese Wahrheit zu kommen. Das ist ganz einfach. Und das drückt so eine Liebe Gottes aus, dass es eigentlich unbeschreiblich ist. Und der Richard Hayes sprach davon, dass Abraham durch Glaube gerecht gesehen wurde von Gott. obwohl noch nicht mal Jesus das Opfer gebracht hatte. Und das bewirkte über ihn in einem Ausmaß den offenen Himmel, dass er mit Abraham 4000 Jahre nach vorne ging in der Geschichte und eine Verheißung gab für 4000 Jahre später. Und dass die Erde Milliarden Jahre alt ist, habe ich eigentlich noch nie geglaubt und jetzt bin ich absolut überzeugt davon, dass das nicht stimmt. Dass sich da unsere Evolutionsrechner immer furchtbar verhauen mit den Nullen. Ich bin der Meinung, dass das Ding von Abraham, die Verheißung, eigentlich die gesamte Geschichte überhaupt umspannt. Durch einfachen Glauben hat Gott einen Ausblick gegeben auf 4000 Jahre, dass er ein Volk aus ihm macht, mehr wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und sie gaben davon Zeugnis, dass sie in ihrer Gemeinde zu dieser Erkenntnis kommen und darüber predigten und begannen zu lernen. Und die Gemeinde von Richard Hayes ist in Monterrey in Mexiko. Die ist in kurzer Zeit auf über 1000 Menschen gewachsen. Und in kurzer Zeit, also in einem Zeitraum von 4 oder 5 Jahren, sind Tochtergemeinden entstanden in der USA und Kanada. 8 oder 9 Tochtergemeinden, wo in jeder Gemeinde mindestens über 500 Leute sind und in manchen mehr als in seiner Gemeinde zu Hause. Und er sagt, alles, was wir tun, ist über Gerechtigkeit zu lernen. Und inzwischen gibt es dort so eine 3-monatige Bibelschule, die nennen die Foundations School, wo sie 3 Monate über Gerechtigkeit lernen. Weil es so eine Festung ist unter den Kindern Gottes, dass sie das nicht verstehen oder sehen können für sich. Dieses Verständnis greift in jedem Bereich unseres Lebens ein. In unsere Beziehung zueinander, in unsere Beziehung zum Herrn, in all dem, was wir tun, tagtäglich. Und deshalb ist es so wichtig. Und wenn das in dir immer noch sich sträubt, möchte ich dich ermutigen, selber im Wort zu lesen. Und wer einen Rechner hat mit irgendeinem Bibelprogramm, gibt das Wort Gerechtigkeit ein und lest die Stellen, die da kommen. Oder such nach Parallelstellen. Im Römerbrief ist das so gut erklärt von Paulus. Und der Römerbrief ist vielleicht in den Elberfelder Lutherbibeln manchmal ein bisschen umständlich, aber es gibt einfachere Übersetzungen, wo man das vielleicht eher versteht. Es gibt auch ein Heft von der NGÜ-Übersetzung vom Römerbrief, das kann ich sehr empfehlen. Da ist das sehr, sehr gut ausgedrückt. Forscht danach, ob es sich wirklich so verhält. Und wenn ja, dann zieh die Gerechtigkeit Gottes an durch einfachen Glauben. Sonst landen wir irgendwann als Ungerechte im Feuersee, egal wie oft wir in einem Gottesdienst saßen. Es ist so von entscheidender Wichtigkeit, dass wir den offenen Himmel haben. Und dann können wir in unseren Zusammenkünften starten mit der Gewissheit, wir haben den offenen Himmel. Wir haben ihn. Wir müssen nicht mal darum beten. Er ist da. Vielleicht jetzt erstmal bis hierher. Ich will versuchen, dass da das ganze Bild noch runter wird. Was ist mit solchen Aktionen, wo wir in Sünde fallen oder sündigen? Was ist, hat es auf sich mit unseren Beziehungen zueinander, was hat es damit zu tun? Das will ich versuchen, da das Bild abzurunden, dass wir das in der ganzen Breite verstehen können. Aber für heute, denke ich, ist es erstmal der Knackpunkt, dass wir da echt innerlich erschüttert sind, wie wir uns selber verstehen. Dass du selber zu dir ehrlich bist und dich prüfst, wie denke ich, dass Gott über mich denkt. Es ist so wichtig. Und kann es sein, wenn wir hier irgendwelche getrübten Gedanken haben und uns kommen, dass das viel unserer Kraftlosigkeit begründet und unserer Unsicherheit in manchen Dingen? Wer weiß. Wenn ich mich so angucke, was soll denn Gott von mir halten? Und wir haben das sehr kultiviert in unserem Denken. Und wir hielten das, denke ich, alle für sehr demütig, zumindest früher. Aber Gott denkt 100% gut von dir. Und in Gottes Augen bist du ein Gerechter. In Gottes Augen bist du perfekt. Jemand, der das Gesetz zu 100% gehalten hat, weil Jesus es für dich getan hat.
durch Glauben. Es gibt keine Religion auf dieser Welt, die das bietet. Alle anderen setzt hier die Leistung ein. Und das ist das Teuflische an jeder anderen Religion. Das ist der Kern des Finsteren an jeder anderen Religion. Weil für die Erlösung muss Leistung her. Und deshalb verbinden sich unsere Volkskirchen gerade mit diesen Religionen, weil der Geist passt zusammen. Das ist für mich ein ganz klarer Zusammenhang, dass die Moscheen in Deutschland schneller wachsen wie alles andere, dass wir hier eine Unterwanderung des Islam haben und dass wir den Dalai Lama zum Kirchentag sprechen lassen und als eure Heiligkeit anreden, weil es zusammenpasst. Weil die Kirchenreligion lehrt auch durch Werke, durch Anstrengen, das irgendwie vielleicht in den Himmel zu schaffen. Und so ist ein großes Heer vom Volk Gottes ausgelastet mit den Bemühungen, ihren eigenen Hindern in den Himmel zu retten. Der Knackpunkt ist aber, dass die Voraussetzung ist, dass wir durch Glauben seine Gerechtigkeit angezogen haben und an die vielen Tausend um uns herum denken, damit die im Reich Gottes landen. Darum geht's. Als Josef die prophetische Sicht hatte in Ägypten, dass die Hungersnot kommt, hat er nicht sich 3-4 Säcke Weizen in sein Zimmer gestellt und wusste, ich komme durch. Sondern er hat Millionen Menschen das Leben gerettet. Und das nenne ich doch Einfluss. Ich meine, er hatte Phasen in seinem Leben, der Stocker im Brunnen, und dann wurde er noch verkauft als Sklave. Ich wüsste nicht, außer Jesus, wer in solchem Maße Ablehnung jemals erlebt hat, von seinen leiblichen Brüdern als Sklave verkauft zu werden wie Ware und dann dort im Gefängnis sein zu müssen, absolut zu Unrecht. Und dann kommt der Moment, wo Gott diesen ganzen Dingen die Krönung aufsetzt und wo die Existenz und das Dasein von Josef, wo alle sehen konnten, dafür war das sinnvoll. Und da gibt es so ein prophetisches Bild auf die Gemeinde. Und ich bin sicher, dass wir kurz davor stehen. Und deshalb lasst uns daran wirklich fest werden, dass wir uns selbst als Gerechte sehen können und den Bruder und die Schwester neben uns auch. Wir hatten so am Freitag davon gesprochen, dass wir so wenig dankbar füreinander sind. Dass wir sehr viel aneinander rumzumäkeln haben und rumzukritisieren. Und das ist mein Herzensanliegen, dass wir ganz und gar durchbrechen in diese Erkenntnis hinein, in diese echte Demut vom Wort Gottes hinein, zu wissen, ich würde das niemals schaffen. Es gibt wirklich nichts, was ich vorzeigen könnte. Es gibt nichts, was ich leisten könnte, wo Gott sagt, ja okay, gut, lass mal gelten, 100 Punkte. Das ist echte Demut, zu sagen, ich demütige mich unter die Hand Gottes. Sich selber als einen Versager zu sehen, ich schaff's das sowieso nie und ich bin ein armer Sünder, das ist eigentlich Stolz. Weil es den Gedanke in sich birgt, ich könnte es schon irgendwie schaffen, wenn ich mich anstrenge. Und es gibt Menschen, da ordnet das aus in einen enormen Leistungsdruck. Und du kannst es sehen in verschiedenen christlichen Gruppierungen, dass dort, was weiß ich, von 300 Mann, 5 die Arbeit machen. Und die arbeiten sich fast kaputt. Und ich war im kirchlichen Dienst und habe mit vielen Pfarrern gesprochen. Und einer sagte mir mal, du kannst beides als Pfarrer. Du kannst dich zu Tode arbeiten, dass du mit 35 einen Herzinfarkt hast. Und du kannst ein Leben lang Urlaub machen. Es ist beides möglich. Diese Unsicherheit im Leib Christi. Nicht wissen, wie es sich mit Dämonen verhält. Nicht wissen, wie man wirklich mit Krankheit umgeht. Ist alles überlagert von dem Verständnis, ich bin da nur ein Grashüpfer. Wie will ich denn als Grashüpfer einen Riese umhauen? Und vor uns steht eine Befreiungskonferenz, wo wir beten und hoffen, dass dort was durchbricht von dem, dass wir verstehen und die Menschen, die zu uns kommen, verstehen, wer sie sind in Jesus. Und dass ein Dämonen auszutreiben normaler Standard ist für ein Kind Gottes. Und eigentlich gar nicht so schwer erwähnenswert ist, eine ganze Konferenz damit zuzubringen. Aber die Dinge sind am Wiederherstellen und ich bin sehr, sehr ermutigt worden. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich da Mühe habe, das so für mich anzunehmen, zu verstehen. Aber das ist so wichtig, dass in unserem Herzen dieses Fundament steht. Und aus diesem Verständnis heraus, nur aus diesem Verständnis heraus, ist das, was wir für ihn tun, eine gute Sache. Eigentlich nur aus diesem Verständnis heraus sind die Motivationen sauber und ist das, was wir für den Herrn tun können, wirklich fruchtbringend. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar, Frieden mit Gott zu haben? Frieden mit Gott. Und damit hast du den geöffneten Himmel. Das ist vielleicht das, wonach du dich schon immer gesehnt hast. Weil du ein Gerechter bist. Du bist perfekt vor dem Gesetz. 100% gehorsam. Durch Jesus. Vielleicht können wir noch einen Moment beten. Ich denke, dass wir vielleicht nicht gleich zu schwerwiegende Aussprüche machen, dass es auch Zeit braucht in unseren Herzen. Aber ich denke, die, die das gerne möchten, sollten aufstehen und dass wir beten, dass der Heilige Geist es in uns durchbringt. Dass in uns etabliert wird, dass der Heilige Geist wie so ein Maurer ist, der ein Fundament mauert und das alles so richtet, dass wir wirklich auf diesem Fundament dann stehen können, dass wir dieses Haus auf Felsen dann haben. Lass uns das tun. Jesus, darüber wollen wir dir alle Ehre geben, dass du selber von dir gesagt hast, du bist nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen oder wegzulassen, sondern es zu erfüllen. Und Jesus, wir ehren dich dafür, dass du es auch getan hast. 100%. Du warst absolut gehorsam, Jesus. Du warst vollkommen in deinem ganzen Handeln. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz all das Ungerechte, all unsere Ungerechtigkeit auf dich genommen hast, damit wir deine Gerechtigkeit anziehen können. Und Jesus, du siehst uns hier in unserem Land von unseren Prägungen und Einflüssen her, wie uns das widerstrebt und wie wir da in Gedanken in den Kampf gehen, ob das denn wirklich so sein kann. Und Heiliger Geist, Herr, ich bete für all die, die hier stehen, dass du in ihren Herzen etwas bewegst. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir in dieses Verständnis ganz und gar hineinkommen, dass wir sehen können, du siehst uns als gerecht, Vater. Vor dir sind wir perfekt und vollkommen gemacht. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Hausgenossen Gottes, ein königliches, priesterliches Geschlecht. Und durch deine Gerechtigkeit, Jesus, sind wir hingestellt, heilig und tadellos. Und dafür ehren wir dich, Vater. Und so bete ich, dass über uns als ein Ältester in dieser Gemeinde, dass wir in diese Identität kommen, die du, Jesus, für uns erkauft hast mit deinem Leben. Und so wollen wir unser Herz dafür öffnen, Herr. Und wir sagen dir, wir wollen das erkennen. Bitte bring das in unsere Herzen, dass wir deine Gerechtigkeit anziehen können. Und dass wir glauben können, dass wir zur Gerechtigkeit gemacht sind durch dich, Jesus. Komm, Heiliger Geist, zu jedem von uns hier und wirke in uns in den nächsten Tagen, dass wir dort hineinkommen, dass wir das verstehen. Herr, bitte führe jeden von uns an Stellen in deinem Wort, die ihn die Fragen beantworten. Bitte zeige jeden von uns das, was wichtig ist. Herr, dass wir alle dort in Gedanken in die Sicherheit kommen, ausgerichtet auf die Wahrheit hin, auf dich, Jesus. Jesus, ich bete, dass hier diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die sich weiß, was sie ist in dir, dass wir unsere Identität in dir haben, Jesus, und dass wir nicht mehr Sünder sind, sondern Gerechte in dir, Jesus, und dass du uns zu etwas gemacht hast, zu deiner Ehre, zu deiner Größe, zu deinem Wohlgefallen, zu deiner Herrlichkeit, Jesus. Danke, Jesus, für das unaussprechlich große und wunderbare Werk, Herr. Danke dafür, Jesus. Amen.
Ich muss echt sagen, dass ich echt froh darüber bin, dass das so ist, wie das der Axel gepredigt hat, dass Gott uns so sieht und dass Gott das so mit uns getan hat. Der erste Schritt für mich, das zu empfangen, überhaupt annehmen zu können, war die Taufe. Da überhaupt einen Blick dafür zu bekommen, dass die Sünde ein für alle Mal in meinem Leben erledigt ist durch das Opfer von Jesus. Und ein nächster wichtiger Punkt auf dem Weg war unsere Zeit in Schwarzenshof. Da gab es nochmal wie eine neue Offenbarung dafür. Und Gott hat damit einen Plan. Er möchte, dass das bei uns allen durchkommt. Weil wenn der Gedanke von Verdammnis, dass Gott mich ja nicht annimmt, weil ich was Schlechtes gemacht habe, wenn es den nicht mehr gibt, das ist ein völlig neues Lebensgefühl. Das ist entspannend. Du kommst jedes Mal, wenn du zu Gott kommst, kommt da als nächster Gedanke, Gott freut sich auf mich. Weißt du, wie schön das ist? Das soll bei uns allen wirklich Fuß fassen. Genau, preis dem Herrn, der ist wirklich gut. Und wir können von unserer Reise, die wir nach Israel gemacht haben, inzwischen ist es schon 14 Tage her, als wir losgeflogen sind, nur Gutes berichten. Ich möchte uns sehr bedanken für unsere Aussendung. Das war schon erstmal gut, in einem Gewissheit zu fahren, wir sind geschickt von der Gemeinde. Und wir sind am Sonntag, heute vor 14 Tagen, losgeflogen, sind gut in Tel Aviv angekommen, wurden dort vom Pastor der Gemeinde Even Ezer abgeholt am Flughafen und noch eine Frau, weil wir zwei Autos brauchten wegen 5 Mann. Und schon auf dem Weg im Auto habe ich gespürt, wir sind irgendwie verwandt. Letzten Endes war es auch nicht anders absehbar. Entweder es passt gleich zusammen oder es passt gar nicht zusammen. Hätte es nicht zusammengepasst, wir und die Leute dort, dann hätten wir eine schwierige Woche vor uns gehabt. Und so war gleich von Anfang an, haben wir empfunden, egal was wir noch kennenlernen werden, irgendwas verbindet uns, wir sind irgendwie verwandt miteinander. Und kleine Episode aus dem Auto, wir hatten empfohlen bekommen vom Bürger, was ich auch als einen weisen Rat finde, dass wir als Deutsche uns nicht so rechthaberisch benehmen sollen, mal ganz kurz gefasst. Und dass es häufig unser Ort ist, gleich zu wissen, was zu verbessern ist in den Gemeinden. Und es würde in den Gemeinden sehr chaotisch zugehen. Und wir wissen eigentlich dann auch gleich, was da zu verändern ist und was besser zu machen ist. Und der Gennady, der Pastor dieser Gemeinde, fragte uns im Auto, und ihr werdet doch predigen. Wir haben am Dienstag Lehrabend und am Schabbat, Samstag, werdet ihr doch bestimmt predigen. Und da habe ich ihm erzählt, naja, haben wir eigentlich uns nicht so direkt darauf vorbereitet und waren ein Stück zurückhaltend aufgrund auch der Rat vom Bürger. Wir sagten, das ist schön und gut, aber was wir zusammen machen, ist doch unsere Sache. Und preis dem Herrn, haben wir dann auch getan. Ich möchte kurz versuchen, die Gemeinde vorzustellen, im Charakter und wie wir es so empfunden haben. Es ist eine Gemeinde, die ähnlich entstanden ist wie unsere. Vor 7, 8 Jahren sind die ersten dieser Gemeinde nach Israel eingewandert. Es hatte jeder auch von den ersten Einwanderern einen besonderen Hinweis von Gott, dass er als Jude in das Land Israel einreisen sollte. Für die meisten war das ein Schritt, wo Gott ein bisschen Nachdruck machen musste, ein bisschen stärker reden musste, dass sie den Schritt auch gemacht haben. Und diese Gruppe von 7, 8 Leuten am Anfang hat sich einfach getroffen, um gemeinsam zu beten, weil sie sich teilweise aus der Ukraine und Russland kannten. Und ein Teil dieser Leute kam aus einer 1000-Mann starken Gemeinde im Donetsk-Gebiet in der Ukraine. Und diese Leute haben sich getroffen, haben gebetet und haben Gott gesucht. Und genau die sagte, wir wussten nichts. Wir haben einfach nur gesagt, Herr, wir sind jetzt hier, wir treffen uns und führ uns, lehr uns. Das hat mich so sehr daran erinnert, dass wir auch, als unsere Gemeindegeschichte damit begonnen hat, dass wir gesagt haben, Herr, wir wissen nichts. Als wir aus der Kirche raus waren, wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, Herr, hilf uns, wir wissen nichts. Und es war für sie auch so eindrücklich, dass sie in der Situation waren, Gott zu fragen, nun hilf uns, mach irgendwas draus. Und diese Gruppe hat sich vergrößert und ist letzten Endes zu einer Gemeinde gewachsen. Und vor 4 Jahren, das war wie der Gründung geschehen ist, wissen wir jetzt nicht ganz genau, aber seit 4 Jahren verstehen sie sich als Gemeinde. Und seit 2 Jahren erst sind sie als Verein sehr ähnlich wie unserer Art und Weise registriert. Es gibt dort interessanterweise auch 7 verantwortliche Menschen, den Pastor und noch 6 andere, die gemeinsam den administrativen Verein bilden. genau wie bei uns. Und ansonsten sieht die Gemeinde als eine Gemeinschaft von Gläubigen verstehen, die jetzt nicht vereinstechnisch irgendwie eingebunden ist. Dann hatten wir die Möglichkeit, uns einige Gebetszeiten zu nehmen. Am Montag haben wir kurz im Genördi seiner Wohnung zusammen gebetet. Wir waren auf 4 verschiedene Quartiere verteilt. Frank und Conny waren zusammen in einem. Der Micha war beim Pastor Genördi, was den Pastor Genördi übelst erfreut hat. Die hatten wirklich eine richtig gute Zeit und haben uns mehrmals gesagt, wie angenehm die Gemeinschaft mit Micha ist. Und obwohl der Micha sich erstmal eine sprachtechnische Grundlage schaffen musste und hat Genördis Frau Englisch beigebracht und hat im Wörterbuch sich in russische Worte hineingefetzt, die ganz wichtig waren, zum Beispiel, ich bin satt. Und wir hatten uns jeden Tag an Genördis Wohnung so um 9 getroffen und sind dann Donnerstag, Freitag haben wir uns dann Gebetszeiten von ca. 10 bis 14 Uhr so in dem Raum, in den Gemeinderäumen nehmen können, was für uns sehr entspannend war. Wir hatten einfach ausführlich Zeit, uns kurz zu unterhalten, wie unsere Eindrücke waren in den Familien und was wir erlebt haben und dann eine ausführliche Gebetszeit zu haben. Und zum Beispiel war am Montagabend waren wir in den Hausgruppen und da gab es, die hatten recht verschiedenen Charakter, aber wir hatten alle gespürt, es gibt einen Wunsch und den Drang der Menschen, auch jetzt außer dem Pastor und den Leitungspersönlichkeiten, wir wollen mit Gott leben. Und gerade in der Gruppe, wo ich mit war, da hatte jemand eine Lehre vorbereitet über Abraham, dass er gehorsam war. Und es gab ein Stück Gespräch darüber, warum war Abraham gehorsam. Und die Antwort war letzten Endes ein Stück davon, weil er Gott kannte und weil er Gottes Wesen kannte. Und hat er mich auch fand ich sehr gut rübergebracht, dass Abraham Gott als gut eingeschätzt hat und dass er ihm deswegen vertraut hat. Dann hatten wir am Dienstagvormittag Gebetszeit und Dienstagabend gab es einen Lehrabend. Dort gibt es einen extra Lehrabend außer dem Schabbat-Gottesdienst, wo einfach ein Stück Lehre kommt. Und da sind vielleicht so 20, 25 Leute von der Gemeinde beieinander. Ansonsten ist die Gemeinde, ich würde mal sagen, zwischen 90 und 110 Leute stark. Vielleicht mit ein paar Kindern noch ein bisschen mehr, kann man jetzt nicht ganz genau einschätzen, aber es sind so circa 90 erwachsene Leute oder 70 bis 90. Hat also annähernd unser Volumen in Ausmaß. Und zum Lehrabend hat Frank gelehrt über Gebet, Anbetung, Lebensstil von Anbetung und so weiter. Und der Genördi kam am Abend auf uns zu, hat gesagt, komm, lass uns nochmal zusammensetzen, ihr habt doch heute Vormittag gebetet, was hattet denn ihr so für Eindrücke? Und gerade an dem Vormittag hatten wir einen Eindruck dafür zu beten, dass Gott noch mehr jüdische Leute zur Gemeinde hinzufügt, die in Israel schon länger leben und nicht aus dem russischen Raum kommen, weil die Gemeinde im Moment zu 100% aus russischsprachigen Einwanderern besteht. Und sagt der Mensch, preis dem Herrn, dafür beten wir schon seitdem wir zusammen sind, seitdem es uns überhaupt gibt, seitdem 7, 8 Jahren. Das war ein Eindruck, dann hatten wir sehr auf dem Herzen für die Beziehungen untereinander zu beten und für die Ehen. Und er hat es auch sehr bestätigt, dass ihm das auch sehr anliegt, sehr wichtig ist. Frank, du wirst mir dann mal helfen, was, wenn noch ein paar Eindrücke sind, die sich so extrem bestätigt hatten. Das war schon das erste Mal, wo wir gesagt haben, wo wir gefühlt haben, hier gehen wir gemeinsam in einem Fluss von einem Geist, obwohl wir uns weder kannten noch miteinander so über Details unterhalten konnten. Mittwoch hatten wir einen wunderschönen Ausflug gemacht zum See Genezareth und Richtung Golan und einfach mal quer durch Galiläa rüber und hinüber. Haben dabei festgestellt, dass unsere Gastgeber sich in ihrem Land auch nicht so gut auskannten. Ganz einfach, weil die nicht die Zeit haben, so durchs Land zu reisen, weil dort die Woche 6 Tage Arbeit bedeutet und dann ist Schabbat in der Gemeinde. Da ist also die Freizeit nicht so üppig, da noch große Reisen zu organisieren oder das Land so gut zu kennen. Sie machen ab und zu auch gemeinsame Ausflüge. Und es war einfach schön. Wir waren zum Beispiel an der Taufstelle, um dort Fische zu füttern. Am Jordan. Wenn wir immer Dias angucken, können wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir haben auch sonst zwischenmenschlich richtig viel Nähe, Herzlichkeit, Wärme gespürt. Wir waren wie, als würden wir uns schon lange kennen. So, wir sind in einer Art vertraut miteinander umgegangen, dass ich manchmal fast die Luft bis angehalten habe und gedacht habe, Mensch, kann man denn das Ganze so machen? Und das war cool. Das war wirklich gut. Es gab keine Distanz, kein Gefühl von, Moment mal, jetzt wollen wir uns einander mal nicht zu nahe treten oder so. Wir haben uns einfach ohne Aufwand miteinander verstanden. Am Donnerstag hatten wir wieder Gebetszeit und Donnerstagabend war in der Gemeinde Gebetsabend. Und ich hatte mir dann schon über die Woche ein Stück Gedanken gemacht, was könnte denn am Schabbat dran sein. Und hatte schon mal hier was vorbereitet über Einheiten der Gemeinde, dass Gott möchte, dass wir gleichgesinnt sind, und in Einheit in Jesus eins sind. Und die Frau von Gennady, die Natalia, begann ihren Gebetsabend. Das läuft so ab, dass es in Wiener Ort Vorbeter gibt. Und die Natalia hat anhand vom Wort Gottes die Gebetsthemen, durch die Gebetsthemen geführt und dann wurde für jeden Abschnitt kräftig, gemeinsam, zugleich, laut und ausführlich gebetet. Also da gab es eine Gebetsanleitung und dann haben alle gemeinsam in diesem Thema mit ihren Worten und in Sprachen gedrückt. War für uns sehr einfach, wir konnten einfach in Sprachen mitbeten oder auf Deutsch, es war auch leicht für uns dadurch mit im Fluss zu sein. Und Natalia hat Zitate aus meiner vorbereiteten Predigt dort in ihrer Gebetsanleitung wörtlich zitiert gehabt. Ich hatte Gennady an dem Nachmittag ein Stück über unsere Gedanken erzählt in Richtung Einheit der Gemeinde und so weiter, dass uns das auf dem Herzen ist, dass wir auch dafür beten. Und habe ich dann Gennady angestupst und habe gesagt, Mensch, du hast mit Natalia geredet über die Sachen, deswegen bringt sie das jetzt. Da dachte er, nee, wir haben darüber nicht gesprochen. Und es war genau das, was uns auf dem Herzen war im Gebet. Und was ich auch vorbereitet hatte für den Schabbat, hat sie einfach Bibelstellen davon genommen und hat darüber gelehrt, kurz. Und dann wurde auch um diese Einheit, um einen Sinn, um die Gleichgesinntheit der Gemeinde gebetet. Dann ging es noch in andere Gebetsthemen rein und dort habe ich gespürt, dass der Heilige Geist eben, das war so überraschend oder so, es war fast wie nicht wahr, dass das so in einem Fluss war miteinander, was wir getan haben. Am Freitag war unsere Gebetszeit nicht ganz so ausführlich, da hatten wir uns dann noch mit der Christa getroffen gehabt, noch ein paar Schwierigkeiten und Umwegen. Freitagabend haben wir Zeit gehabt, haben uns unsere Gastgeber noch ein Stück durch Haifa gefahren, die Stadt gezeigt, uns auf den Berg gefahren, wo man schön Aussicht auf die Stadt hatte. Und zum Schabbat haben der Frank und ich gelehrt, letzten Endes doch über die ganze Geschichte, was es mit Einheit der Gemeinde auf sich hat und wie man dahin kommt. Weil wir dann gedacht haben, vielleicht ist es auch eine Bestätigung vom Heiligen Geist, das ist wirklich, weil es sich durch die ganze Woche so gezogen hat. Frank hat darüber gelehrt, wie der Leib funktioniert, viele verschiedene Glieder gemeinsame Funktionen haben. Und am Schluss der Predigt ist Gennady aufgestanden und hat gesagt, ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir das auf dem Herzen ist, was er gepredigt hat. Es haben einfach die Worte gefehlt, wie das seinem Herzen und seinem Wunsch entspricht. Und er hat mir gesagt, dass ein Philippervers, den ich mit hatte, er hatte sich auch auf diesen Schabbat vorbereitet, vielleicht so als Sicherheit, weiß nicht, dass es aber genau das war, worauf er sich von sich aus an diesem Schabbat vorbereitet hatte. Da sag ich mir, wenn da nicht irgendwas Gott zusammengefügt hat, dann weiß ich auch nicht. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass Gott die Verbindung zwischen uns und dieser Gemeinde vorbereitet und letzten Endes ermöglicht und geschaffen hat. Als Fazit von dieser Reise können wir sagen, wenn wir irgendeinen Kontakt nach Israel wollen, und das wollten wir haben gesagt, Herr, führ uns in einen Kontakt, der von dir ist, mit Leuten, die einfach dem entsprechen, wie wir sind oder wie was zusammenpasst. Einfach auf dem Hintergrund, dass Israel einfach auch von Gott aus eine besondere Stellung hat und dass wir deswegen auch einen Kontakt gesucht haben mit jüdischen Geschwistern, weil im Römerbrief steht, dass wir als Ölzweige in diesen Stamm, in diesen alten Stamm eingepfropft worden sind. Es ist gut, da ein Stück Verbindung mit dem Stamm zu suchen und zu haben. Und diese Gemeinde entspricht genau dem, wie wir glauben, dass Gott so eine Verbindung haben möchte. Es ist absolut, ich kann mir das nicht besser vorstellen, miteinander so umgehen zu können. Da können wir Gott echt dankbar sein, dass er dort was geführt hat. Wir haben nicht fünfmal probieren müssen und fünfmal reisen müssen. Es war eine Reise und Gott hat uns genau an den Punkt geführt, wo was zusammenpasst. Und auch genau der hat es häufig betont, dass ihm unsere Gemeinschaft sehr angenehm war, dass er sich so darüber gefreut hat, dass wir uns getroffen haben. Und er hat mehrmals betont, das ist nur ein Anfang, ich bin mir sicher, er hat was begonnen, was über längere Zeit geht, eine längere Zeit von Freundschaft und Partnerschaft. Was noch dazu kommt, diese Gemeinde ist in ihren Räumen an der Platzgrenze. Ich kann euch mal vormachen, wie das war. Ein Raum von ca. 55 Quadratmetern mit 90 Personen gefüllt. Ich stand in der ersten Reihe und in dem Abstand vom Rednerpult, wie ich jetzt stehe, ungefähr. Nur, dass das Pult auf einer kleinen Tasche steht, dass das auf Nasenhöhe war, die Kante. Und hinter mir war der Raum gefüllt, bis hinten an der Wand. Vorne war eine Bühne, vielleicht von einer Tiefe von knapp 2 Metern, nicht ganz, vielleicht 1,50 Meter bis 2 Meter. Das Pult war so rausgebaut aus der Bühne, damit das Lobpreisteam überhaupt in einer Reihe nebeneinander stehen kann. Die standen also hinten am Vorhang in einer Reihe. Es war eben, ist einfach echt eng da drin und sie beteten schon eine Weile für neue Räume. Und der Vertrag für diese Räume, die sie im Moment noch mieten, unter dem Saal gibt es nochmal den Bereich von Kinderräumen, ungefähr in der gleichen Größe wie der Saal. Und der Vertrag läuft am 31.03. aus und sie haben ihn nicht verlängert, weil sie gesagt haben, es hat keinen Sinn, diesen Vertrag in diesen Räumen zu verlängern. Es bleiben schon Leute weg, weil wir einfach nicht mehr reinpassen. Und während wir dort waren, haben sie gerade begonnen, neue Räume ausfindig zu machen und waren in Verhandlungen und sind in Verhandlungen über Mietpreise und Bedingungen. Wenn wir die aus angucken, kann man dann nochmal die einfach äußerlich vorstellen. Und als wir letzten Sonntag abreisten, war der Termin mit dem Vermieter, wo sie davon ausgegangen sind, wir können die Verträge schließen und dann am vergangenen Monat, Montag, anzufangen, diese Räume umzubauen. Es gibt dort Umbauarbeiten im Sanitärbereich, die müssen neu hergerichtet werden, dort sind solche Deckenplatten drin, müssen teilweise ausgetauscht werden, dann müssen diese Räume mit Klimageräten ausgestattet werden, weil sonst unerträglich heiß drin wird. Wie für uns die Heizung wichtig ist, ist dort halt die Kühlung wichtig. Und all diese Dinge müssten theoretisch in einem Monat geschehen sein. Und wir hatten viel dafür gebetet, während unseren Gebetszeiten, dass Gott diese Gemeinde da durchträgt, dass es irgendwie für die Gemeinde, dass sie daran nicht zerbricht, dass sie dadurch keinen Schaden leidet, durch diesen Druck und durch die ganze Situation. Und dafür war Genoldi auch sehr dankbar. Und heute früh habe ich schon nochmal angerufen gehabt und habe gefragt, wie sieht's denn aus mit den Räumen? Wir treffen uns heute im Gottesdienst, wir wollen gerne für euch beten. Er sagte, wir haben noch keinen Vertrag geschlossen, weil der Vermieter gesagt hat, er sagt nicht ja und nicht nein bis zum 10. März. Das heißt, die Zeit des Umbaus ist noch gedrängter und noch knapper geworden. Also aus meiner Sicht ist das absolut unrealistisch, dort irgendwas in der kurzen Zeit umzubauen. Aber ich meine, er sagt echt, wir vertrauen auf Gott und was wir auch sehr angenehm empfunden hatten, wir hatten nicht den Druck aufgelegt bekommen, ihr seid aus Deutschland, ihr seid reich, dann lasst mal Gnade rüberwachsen. Das kommt weder mit Worten, noch kommt das unterschwellig. Wir hatten wirklich eine Gemeinschaft, wo es darauf ankam, wo wir gesagt haben, Gott ist unser Versorger. Und das haben sie auch so gesehen und es gab auch nicht diesen, manchmal wird das auch gesagt und unterschwellig kriegst du doch rübergereicht, ihr seid die Reichen, ihr seid das zuständig dafür, dass es hier mal nicht mal ganz so eng ist mit der Gnade. Also in diesem Bereich war das absolut sauber. Wir haben es als absolut sauber empfunden. Und sie haben das auch von uns nicht erwartet, dass wir das jetzt dafür finanziell einspringen. Am Schabbat Nachmittag haben wir uns auch mit den Leitern der Gemeinde dort getroffen, mit dem Pastor und seinem Mitarbeiterteam, haben uns ausführlich unterhalten über wie Gott unsere Gemeinde entstehen lassen hat, wie Gott ihre Gemeinde entstehen lassen hat, was unsere Vision ist, dass wir wollen, dass Menschen ausgerüstet sind, um wieder andere zu lernen. Und da hat ist er bald aufgesprungen, hat gesagt, ja, genau das ist das, was ich auch möchte. Genoldi fing davon an, dass er gesagt hat, ich möchte, dass meine Gemeinde dazu dient, dass in anderen Orten, dass von meiner Gemeinde Leute ausgehen, die in anderen Orten wieder neue Gemeinden gründen, wieder neue Dinge aufwachsen lassen. Sie haben da eine befreundete Gemeinde im Süden von Israel, in Ashdod, wo sie auch miteinander zusammenarbeiten, wo vielleicht eine Gemeinde im Entstehen ist. Und solche Geschichten. Wir waren uns in vielen Dingen eins und in Übereinstimmung. Und nochmal auf die Räume zurückzukommen, ich denke, wenn jetzt vielleicht der Frank noch ein Stück was sagt, dass wir anschließend kurz gemeinsam kräftig zusammen beten, denn wenn wir von Freundschaften, von Partnerschaft reden, denke ich, ist das der erste Punkt. Und das sehen auch unsere Freunde in Israel so, der erste Punkt ist, dass wenn es irgendwas gibt, wir füreinander beten. Und das schätzen sie auch als sehr wertvoll. Wir sollen euch ganz, ganz warm, herzlich und lieb grüßen. Das hat er heute mehrmals gesagt. Grüßt alle ganz herzlich. Es war uns so angenehm, dass ihr hier wart. Wir haben uns so darüber gefreut. Und also ich habe Frieden im Herzen, trotz dieser Drucksituation, die ist. die eigentlich rein menschlich nicht zu überschauen ist und nicht überblickbar ist, dass Gott für uns sorgt.
Ja. Ich gebe mir jetzt Mühe, das nicht zu viel zu wiederholen, sondern noch ein paar kleine Ergänzungen zu geben, die mir aufgefallen sind und die mich und uns persönlich alle für den Kontakt auch ermutigen sollen. Ich bin schon zugegebenerweise ein bisschen mit Druck hingefahren, rauszukriegen, ist das jetzt nur vom Herrn oder ist das nicht vom Herrn? Und ich konnte mich da auch nicht ganz befreien und habe dann auch auf dem Flug nach unten immer so überlegt, an was macht man sowas fest? Und dann dachte ich mir, für mich, mir kommen da so ein, zwei Ideen, dachte ich, also ob eine Sache von Gott ist, lässt sich zum Beispiel festmachen, ob Gebetseindrücke, die wir so haben, ob die sich decken. Ich dachte mir zum Zweiten, es müssten Dinge sein, wie wir von der Lehre her und von der Führung der Gemeinde, wie wir Dinge sehen, dass die das ähnlich sehen. Daran sage ich, das würde uns mir gefallen. Und zum Dritten, dass auch die Visionen der Gemeinde sich ähneln sollten oder gleiche Anliegen sind. Und in all diesen Punkten hat mir Gott so geholfen und uns das gemeinsam auf der Reise offenbart, dass wir zum Beispiel angefangen haben von der Vision, dass die Gemeinde ihre Gemeindevision und ihre Prophetie für ihre Gemeinde genauso in den Gemeinderaum gehängt haben, wie wir das hier in unserem Banner dort hinten hingehängt haben. Wir werden genannt werden vom Mauerer von Brechen. Und die haben das in einer Pinnwand sauber, schön, mit einem Buntausdruck vom Computer auch aufgeschrieben. Und das war auch eine Jesaja-Stelle, 56, Vers 7. Und da steht dann am Ende dieser Stelle, ihr könnt ihr zu Hause mal nachlesen, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Und da dachte ich, ja, das ist eine Gemeinde, die hat das Beten, den Kontakt mit dem Herrn so auf dem Herzen. Und ich dachte, oh, das ist eine gute Geschichte, dass wir dort hineingehen. Der Jan hat kurz erzählt, dass wir gebetet haben und Dinge sich absolut konkret gedeckt haben, was wir so im Gebet erkannt haben. Und da dachte ich, Mensch, das ist wirklich gut. Also wir hatten zum Beispiel diese Sache, dass wir eben gebetet haben, dass die Gemeinde einen Einfluss gewinnt, bis hinein in Regierungskreise. Und da haben wir uns erst ein bisschen geschämt, das so zu übersetzen, weil das ein ziemlich hoher Anspruch ist. Und dann haben wir gemeinsam irgendwie dann doch gesagt, nee, das hat nun mal Gott gesagt, sag's nun mal sehen, wie er darauf reagiert. Und dann sagt er, diese Prophetie hat uns schon mal jemand gegeben, dass unsere Gemeinde wachsen wird, ein Einfluss wachsen wird und dass das sogar gehen wird bis hinein in Regierungskreise. Dachte ich, ja, da hat sich das auch gedeckt. Und was der Jan jetzt zum Schluss gesagt hat, dass sie eben auch empfunden haben, dass sie ihre Leute wieder aussenden wollen. Dass es nicht eine Stelle ist, wo man jetzt sich sein Leben lang auswärmt und sich wohlfühlt, sondern sagt, es gibt Aufgaben und unsere Leute sollen wachsen und sollen weitergehen. Und dachte ich, ja, das ist auch ein ganz großes Stück unsere Vision und das hat mir sehr gefallen. Auch einige so grundsätzliche Einstellungen vom Gennady und von der Leitung in dieser Gemeinde sind zum Beispiel solche Sachen, dass wir mal nachgefragt haben, was uns so ein bisschen so erzählt wurde hinter vorgehaltener Hand. Naja, die russischen Juden sind ja so ein bisschen dritte Garnitur im Lande. Es gibt halt die Einheimischen, was die richtigen Juden sind, und die sind dann nur ganz stolz, auf ihren Status in Israel geboren zu sein und, oder wie auch immer, oder mit zu den Gründern zu gehören, die damals den Staat mitgegründet haben. Dann gibt es die zweite Garnitur von Einwanderern, die aber aus den finanziell kräftigeren Ländern kommen und die da als Doktor und Rechtsanwalt hinkommen und aus den USA und aus der Schweiz sind. Und das ist natürlich, die bringen auch Geld mit ins Land. Und dann gibt es die Leute, die kommen aus Äthiopien und aus der Ukraine und aus Russland. Und das sind dann ganz schnell ein bisschen die Wirtschaftsflüchtlinge dort. Und wir wollten das einfach mal wissen, ob das so ist. Und der Gennady hat gesagt, ja, das ist so. Und sagt aber, ohne dass wir ihn weiter fragen, sondern wir brauchen uns zum großen Teil nicht wundern, weil das so ist, wir sind selber dran schuld. Wenn wir als Russen und Ukrainer hierher kommen und unseren Lebensstil weiterführen, weiter dem Alkohol so zusprechen, weiter nicht arbeiten wollen und da nicht fleißig sind, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir so einen schlechten Ruf haben. Und er hat gesagt, wir sind hierher gekommen, nicht um dieses Land in ihrer Kultur.
Die Bibeln aufschlagen und eine Proklamation machen. In Römer Kapitel 5, also wir versuchen es mit der Elberfelder Übersetzung. Wer noch keine Elberfelder hat, es gibt welche am Büchertisch.
Lasst uns aufschlagen, Römer 5, und wir wollen alle zusammen laut lesen von Vers 1 bis Vers 11. Ja, der Matthias sagt das letzte Mal, lasst uns aufstehen, wenn wir das Wort Gottes proklamieren. Ich denke, das ist ganz gut. Also Römer 5, ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Preis den Herrn! Amen! Gut, ihr könnt Platz nehmen. Halleluja. Wir haben über Gerechtigkeit gesprochen und nachgedacht. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist das bei jedem von uns ein Stück vorangebracht hat, dass wir ganz und gar aus der Mentalität eines Sünders herauskommen und die Gerechtigkeit Jesus anziehen durch einfachen Glauben, so wie wir es jetzt auch gelesen haben im ersten Vers, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus. Das ist so eine wunderbare, gute Botschaft. Wir haben Frieden mit Gott. Und ich denke, jeder von uns kann das ein Stück empfinden, wenn wir in Anbetung sind, mit welch großen und mächtigen und wunderbaren Gott wir es zu tun haben. Und es ist so viel Frieden und Sicherheit darin, mit ihm versöhnt zu sein. Ich möchte keinen Augenblick mehr auf der anderen Seite stehen von Gott. Es ging darum, dass wir sehr stark geprägt sind in unserem christlichen Abendland von dem Gedanke, dass wir Sünder sind und dass eine starke Unsicherheit da ist, ob wir tatsächlich gerettet sind und wenn in irgendeinem ungünstigen Moment Jesus wiederkommt, ob ich wirklich bei ihm bin und immer noch so eine Unsicherheit sich festhalten konnte oder kann. Was passiert, wenn jetzt Jesus kommt? Werde ich wirklich bei ihm sein? Stehe ich auf seiner Seite? Und wir haben darüber gesprochen, dass durch Glauben wir die Gerechtigkeit Gottes anziehen und dass das der Wille Gottes ist, dass wir das so tun. Und wenn es einen anderen Weg gäbe, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, dann sagt Paulus, wäre Jesus umsonst gestorben. Und dann hätte Jesus dieses unsagbare Leid nicht ertragen müssen. Und ich habe jetzt einiges gelesen über den neuen Film von Mel Gibson. Ich habe eine Kritik gelesen von Rick Joyner über diesen Film. Und er empfiehlt ihn sehr, sehr stark. Er schreibt davon, dass er den Film in der Vorpremiere gesehen hat mit einem auserlesenen Kreis von Geschäftsleuten und Profi-Filmschauspielern, einigen Leuten aus der Filmbranche. Und er schreibt, dass er dieses Publikum für relativ abgebrüht hält und dass sie fast alle in diesem Film am Ende geweint haben. Und dass dieser Film so hart und so klar wie noch kein anderer zuvor zeigt, was Jesus für uns erlitten hat. Und Da ich dem Urteil von Rick Joyner vertraue, denke ich, kann man den Film weiterempfehlen, obwohl ich ihn selber noch nicht kenne. Und ich glaube, wie wir es schon besprochen hatten, wenn wir ein Stück dort hineingegangen sind in Gedanken, dass Jesus für uns zur Gerechtigkeit geworden ist, dass es diesen Tausch am Kreuz gegeben hat, dass all der Fluch, der auf uns lag, all die Krankheit, all das Versagen, all die Schuld, all die Sünde auf ihn gekommen ist und dass all das, was er hatte, wir bekommen haben, dass wir dann aus Liebe zu ihm Dinge nicht mehr tun, aus Liebe zu ihm nicht mehr sündigen. Und wenn wir in unserem Leben oder in unserem Alltag hinfallen und Fehler machen, überführt uns der Heilige Geist, wir kehren davon um und wir leben weiter und wir sind Gerechte vor dem Herrn. Deshalb möchte ich dich heute Morgen begrüßen als einen Gerechten des Herrn. Und das ist so gut. Und es ist wirklich mein Gebet, dass wir dort ganz und gar durchkommen, dass das für jeden von uns zu einer Weisheit im Herzen geworden ist, dass, wenn man dich nachts um drei weckt und dir die Antwort abfordert, wer du bist, dass du sagen kannst, ich bin ein Gerechter. Heute soll das praktischer werden, was das in unserem täglichen Leben für Auswirkungen hat und wie das in unserem täglichen Leben eingreift, wenn wir das erkannt haben, dass wir die Gerechtigkeit von Jesus anziehen durch einfachen Glauben. Ich möchte gerne ein Stück in die Psychologie gehen, aber keine Angst, es wird nicht kompliziert. Wir hatten in Kirchheim Lehre darüber, dass es verschiedene Grundbedürfnisse gibt, die jeder Mensch hat. Und ich habe da einige Zeit auch drüber nachgedacht, weil ich auch von meiner beruflichen Tätigkeit her, die ich mal gemacht habe, einige psychologische Trainings und Kurse hatte. Und es sind tiefe Wahrheiten darin. Und es gibt einige Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat und die auch in jeden Mensch hineingelegt sind und um die sich letztendlich unser Leben auch dreht. Und ich denke, das Stärkste von allen, deshalb setzen wir das auf Platz 1, was wir alle brauchen, ist Annahme. Kann man das von hinten noch sehen? Sehr schön. Ist das richtig geschrieben? Ja, ne? Ich bin orthografisch nicht ganz so auf der Höhe. Also ich denke, das ist so der tiefste Punkt in uns, das tiefste Bedürfnis, was auf jeden Fall in irgendeiner Weise gestillt werden will und gestillt wird, Annahme. Ein zweiter Punkt, der uns fast genauso stark bewegt und beschäftigt, was jeder von uns möchte und braucht, ist Sicherheit. Sicherheit ist ein starkes Bedürfnis von jedem Mensch. Wir können das am praktischen Leben sehen, dass Versicherungsgesellschaften keine Police verkaufen würden, wenn wir nicht das Bedürfnis nach Sicherheit hätten. Und dass Versicherungen damit arbeiten, sollte ein Sturm kommen, dann bist du versichert und verlierst dein Haus nicht oder du kriegst es ersetzt. Und das gibt eine gewisse Sicherheit. Ich will das ganz wertfrei erstmal bringen, nur zu verdeutlichen, dass wir ein Bedürfnis nach Sicherheit haben und dass sich das bei dem einen oder anderen auch verschieden zeigt. Ein nächster Punkt, der uns stark beschäftigt und begleitet, ist unser Selbstwert. Da hängt sehr stark mit den beiden ersten Dingen zusammen. An vierter Stelle, und ich glaube, dass das tatsächlich der Wahrheit entspricht, auch von der Rangordnung her, gibt es das Bedürfnis nach Liebe. Und an fünfter Stelle haben wir ein Verlangen zu wissen, wo geht's hin, unsere Bestimmung oder unser Ziel. Schreib mal Ziel noch dahinter. Bei Sicherheit würde ich als Unterpunkt noch hinschreiben Macht. Ich glaube, dass sich um die fünf Punkte unser Leben maßgeblich mitdreht. Das ist vielleicht nicht absolut vollständig, aber diese fünf Punkte beschäftigen uns stark. Und wenn wir jetzt hier von unserer westlichen Gesellschaft ausgehen, dann gibt es von unserer gesellschaftlichen Struktur her verschiedene Angebote, wie diese Bedürfnisse gestillt werden. Ich denke, der Hauptpunkt, womit Bedürfnisse gestillt werden, ist Wohlstand. Das heißt, wenn ich relativ reich bin, dann habe ich Annahme, weil ich dann schon in der Gesellschaft in einer höheren Abstufung bin als jemand, der arm ist oder kein Geld hat. Wenn ich reich bin, fühle ich mich sicherer, als wenn ich arm bin. Und jeder kann sich selber checken, wenn der Kontostand ein hohes Plus zeigt, habe ich ein stärkeres Gefühl von Sicherheit, als wenn das nicht der Fall ist. Wenn ich reich bin, dadurch in reichen Kreisen verkehren kann, ein Stück Annahme erfahre, ein Stück Sicherheit, habe ich auch ein erhöhtes Selbstwertgefühl. Es hängt alles miteinander zusammen. Wenn ich reich bin, kann ich mir das Bedürfnis nach Ziel oder Bestimmung besser erfüllen. Ich kann zum Beispiel eine Ausbildung machen mit teuren Studienplätzen im Ausland, was ich, wenn ich arm bin, nicht kann. Das ist ein Beispiel, wie Wohlstand diese Bedürfnisse stillen kann in uns und wie somit Systeme der Welt definitiv in uns eingreifen, wenn das Stillen dieser Bedürfnisse aus Wohlstand herauskommt. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, viel Geld zu besitzen, aber ich glaube, dass Jesus deshalb vor Reichtum gewarnt hat, weil das Thema Sicherheit bei viel Geld bei uns definitiv gestillt wird. Richard Hayes sprach in Kirchheim davon, dass die meisten Menschen sich wohlfühlen aufgrund von Annahme und Sicherheit, nicht aufgrund von Liebe. Und beim drüber nachdenken habe ich festgestellt, dass das stimmt. Dann können wir noch ein Beispiel weitergehen. Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, das mit Geld, mit Reichtum, mit Besitz, mit Wohlstand zu befriedigen, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, das mit Schönheit zu machen. Wenn das nicht so wäre, dann würden sämtliche Kosmetikanbieter nichts verkaufen. Ich sage nichts dagegen, dass man sich schminkt. Das ist überhaupt nichts Schlechtes an sich. Aber wenn ich schön bin, bin ich angenommen. Angenommener, als wenn ich nicht schön bin oder denke, ich bin nicht schön. Wenn ich dadurch Annahme erfahre, kann ich mich sicherer bewegen mit anderen Menschen, habe einen höheren Selbstwert und habe das Gefühl, geliebt zu sein. Und so kann jeder durchchecken, was sind so meine Dinge und wie werden diese Bedürfnisse gestillt. Wenn Schönheit und Geld nicht funktionieren, jetzt kommt die Kategorie für uns, ja, war ein Scherz. Kann man sowas zum Beispiel stillen mit einer guten Ausbildung? Man kann sich durch Ausbildung hocharbeiten, mit Fleiß Karriere machen. Wenn ich in der Firma schon nicht starten kann mit einem dicken Auto auf dem Firmenparkplatz oder mit viel Geld im Rücken, dann kann ich das durch Ausbildung, durch Karriere machen und erfahre dadurch Annahme und dadurch Sicherheit und dadurch Selbstwert und Liebe. Und ich denke, dass das Sinn macht, dass wir über diese Dinge nachdenken und wo wir uns so die einzelnen Dinge holen. Und ich glaube, dass das weltliche System um uns herum in der Gesellschaft dadurch den Menschen, die Gott nicht kennen, aufdiktiert, wie sie denken und leben. Und diese Gleichschaltung, die dadurch kommt, die ist sehr stark zu sehen. An so einem Beispiel, das zum Beispiel jetzt habe ich gehört oder gelesen, Eltern ihre Kinder Nemo nennen wollten. Findet Nemo ist ein Film, ne? Falls ich denke, es ist bis zum letzten durchgedrungen. Der Film ist auch ganz nett. Das ist für mich so ein Ergebnis davon, wie eine Gesellschaft gleichgeschaltet wird, weil sie ihre Bedürfnisse aus denselben Dingen stillt. Und wie man zum Beispiel in der ganzen Medienwelt dadurch über Menschen auch Macht ausüben kann. Und es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo jemand vielleicht durch Ausbildung versucht hat, diese Bedürfnisse zu stillen und da weiterzukommen in seinem Leben. Und das ist unser kleiner Zöllner Zachäus. Wir lesen davon, dass er sehr klein war. Und Richard Hayes sprach davon, dass sie ihn wahrscheinlich als Kind auf dem Basketballplatz immer in Shorty genannt haben, in kurzen. Und mal gesponnen, ich meine, die Amerikaner erzählen immer Beispiele mit Basketball, das ist halt so. dass er, wenn die Mannschaft gewählt wurde, immer der Letzte war, der dann in die Mannschaft genommen wurde, weil er halt viel zu kurz war und damit Ablehnung erfuhr und weder mit Geld noch mit Schönheit mithalten konnte und den Weg gegangen ist, eine Ausbildung zu machen. Und er sprach davon, dass in der damaligen Gesellschaftsordnung ein Zöllner eine sehr, sehr hohe Ausbildung darstellte, die mit Macht verbunden war. Und das war sein Weg, diese Dinge zu stillen. Kann man inzwischen das jemand suchen, dieses Ding vom Zachäus? Ich brauchte nämlich einen bestimmten Satz. Lukas 19. Also wir kennen alle die Geschichte, dass er von Jesus hörte und auf den Baum stieg, um ihn auch zu sehen, weil er eben klein war und hinter den vielen Massen, die sich um Jesus herum bewegten, ihn nicht sehen konnte. Ja. Und Jesus kommt an diesen Baum, wo er hochgeklettert war, und sagte, Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Steht das noch in einem anderen Evangelium? Ich suche die Stelle, wo er sagt, dass er das, was er zu viel abgenommen hat, zurückzahlt. Ja, genau. Darauf will ich hinaus. Der interessante Punkt für mich ist hier der, das steht Vers 8, Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Wenn wir uns die Situation verdeutlichen, dass er sich dorthin gearbeitet hat durch Ausbildung und durch viel Fleiß, um Sicherheit oder Macht zu haben, die er als Zöllner dann definitiv hatte, um irgendwo in der Gesellschaft den Platz zu finden, wo er einen gewissen Respekt hat oder eine gewisse Annahme. Und als Jesus in sein Haus kommt, sagt er, wenn ich durch jemanden falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Und die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, in dem Moment, wo der Zachäus diesen Entschluss fasst, hat er das System verlassen, aus der Welt sich diese Bedürfnisse stillen zu lassen. Und deshalb konnte Jesus sagen, dass diesem Haus heil widerfahren ist. Deshalb konnte Jesus so einen Spruch machen. Denn das Erstaunliche ist, dass Zachäus nicht gesagt hat, ich muss jetzt alle meine Sünden bekennen und ich spreche jetzt ein Übergabegebet, damit ich ein Christ werde oder damit ich zu Jesus gehöre, sondern das Aussteigen, sich diese Dinge von der Welt befriedigen zu lassen, bedeutet Teil zu erfahren. Und das ist entscheidend für uns. Und worauf ich hinaus will, ist, dass all diese Punkte, die wir hier stehen haben, 100% und überhaupt nur dort 100% erfüllt werden durch die Gerechtigkeit Gottes. Unseren Drang nach Annahme, und wir wissen das von den vorangegangenen Befreiungskonferenzen, und wir werden das, denke ich, in der Woche wieder erleben, dass die Mächte von Ablehnung die stärksten Mächte überhaupt sind und dass fast alle Leute oder die meisten Menschen mit Dämonen von Ablehnung kämpfen. Das kannst du pauschal so sagen. Wenn wir wissen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes haben und als Gott vor gerecht und vollkommen gelten, wenn wir wissen, ich bin vor Gott perfekt, ich bin vor Gott einer, der das Gesetz 100% erfüllt hat, weil Jesus es für mich getan hat, dann ist das Thema Annahme abschließend geklärt. Ist das Thema Annahme in uns gesättigt, befriedigt. Das heißt, dass wir dadurch so gesunden, dass wenn wir von einem lieben Mensch um uns herum, von Geschwistern aus der Gemeinde oder aus der Familie, Ablehnung erfahren, uns das nicht mehr verletzt in der Art, wie es vielleicht jetzt noch der Fall ist. Weil unser Grundbedürfnis Annahme ist gestillt. Wenn ich einen Eimer Wasser so lange voll mache, bis er überläuft, dann passt da eben nichts mehr rein. Und damit ist Annahme abgehakt. Das ist so wichtig. Wenn ich das weiß, dass die Gerechtigkeit Gottes auf meinem Leben ist, und wenn Gott auf mich schaut, einen perfekten und gerechten Menschen sieht, oder wie es im Petrusbrief steht, dass wir königliches, priesterliches Geschlecht sind, mit Erben Christi, dann ist das Thema Annahme geklärt. Dann ist es gefüllt, befriedigt. Wenn wir wissen, dass wir Gerechte sind in Jesus und dass die höchste Autorität im gesamten Universum 100% für uns ist, bin ich dann noch unsicher? Brauche ich dann irgendwelche Dinge, die mir Sicherheit geben? Brauche ich nicht. Ich bin genauso sicher, wenn mein Kontostand 0 zeigt oder 100.000 Euro. Das ist nicht ausschlaggebend für meine Sicherheit. Wenn ich weiß, dass ich vor dem Vater perfekt bin, wenn der Höchste im Universum von mir begeistert ist, habe ich dann ein schlechtes Selbstwertgefühl? Das ist unmöglich. Es ist absolut gefüllt und befriedigt durch die Gerechtigkeit Gottes. Und deshalb ist die Lehre über Gerechtigkeit wirklich die feste Speise. Das ist das Höchste der Gefühle. Das ist das Höchste, was das Evangelium zu bieten hat. Unser Selbstwert ist gesund, weil wir wissen, dass der uns angenommen hat, der oberste Oberchef ist. Wenn ich in einer Firma arbeite, wo es so diese Zwischenabteilungsleiter gibt, und das sind manchmal die schlimmsten, ich habe hier einen großen Chef, hier so den kleineren Chef und hier unten bin ich. Und hier zwischen uns gibt es manchmal ein Problem. Wenn ich weiß, dass der Chef hier oben 100% für mich ist, dann werden mich diese Probleme nicht mehr so schaffen. Das ist ganz klar. Wenn ich weiß, dass der hier oben 100% für mich ist, dass er bereit war, seinen Sohn umbringen zu lassen für mich, dann ist doch der Chef hier dazwischen gar nicht so bedeutungsvoll. Unser Bedürfnis nach Liebe ist 100% gestillt durch die Gerechtigkeit Gottes. Und er möchte das in uns 100% stillen. Und das geht sogar darüber hinaus, was wir an Liebe von unserem Ehepartner empfangen. Und das sollte die Nummer 1 sein. Und das ist ein wichtiger Punkt in unserem Land, was Bestimmung oder Ziel angeht, wo wir als Gesellschaft im Moment noch auf den Abgrund zusteuern und wo die junge Generation keine Ziele mehr hat oder die Ziele, die sie haben, sind wirklich von unten und die Bestimmung unklar ist. Wenn wir die Gerechtigkeit Jesu haben, dann haben wir überhaupt die Bestimmung, die einzig wahre Bestimmung. Nur dann werden wir das echte, eigentliche Ziel in unserem Leben erreichen. Wenn wir diese vorangegangenen Punkte mit irgendetwas anderem befriedigen lassen oder füllen lassen, uns das System der Welt dort aufdrücken lassen, werden wir das tatsächlich göttliche und beste gesteckte Ziel nicht erreichen. Und deshalb ist die Lehre über Gerechtigkeit so wichtig, weil spätestens hier greift es in unseren Alltag ein. Wie denke ich über mich selber? Wie fühle ich mich? Wie geht's mir, wenn ich mit jemand, Arbeitskollege, jemand aus der Gemeinde, aus der Familie, nicht so gut zurechtkomme? Und das zeigt, dass die Gerechtigkeit Gottes alles beinhaltet, was wir wirklich brauchen. Und unsere Gesellschaft will uns diesen Stempel aufpressen, das mit Dingen zu befriedigen, die sie auf Lager hat, mit Bildung, mit Ansehen, mit Geld, mit Wohlstand und zwingt uns damit zur Anpassung. Und das geht bis hinein in die Werbung, dass geworben wird, damit sich ein Auto zu kaufen, damit der andere neidisch ist. Und Neid ist wirklich eines der übelsten Dinge. Man wirbt damit, ein Auto zu kaufen, dass der Nachbar, während der Hecke schneidet und bei dir das neue Auto sieht, sich ärgert. Und das soll den Werbeeffekt erzeugen, dass du ein neues Auto willst, um deinen Nachbar zum Ärgernis zu bringen. So zwingt das System zur Anpassung. Und wenn wir das aus der Welt uns befriedigen lassen, dann wird Gott mit uns nicht zum Ziel kommen können. Dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo es anfängt zu holpern. Der Richard Hess sprach in Kirchheim davon und sagte, es gibt in der Bibel ein Wort dafür, wenn wir eins dieser Dinge oder überhaupt diese Dinge mit etwas anderes füllen oder befriedigen lassen als Gott. Wie heißt dieses Wort? Das Wort heißt Götzendienst. Und da bin ich sehr erschrocken, weil mir sofort in den Sinn kommt, was Gott über Götzendienst denkt und was Gott von Götzendienst hält. Dass Gott eine tiefe Abscheu vor Götzendienst hat. Und da habe ich selber dort gebetet, dass der Heilige Geist mein Leben durchcheckt und erst die Dinge offenbart, wo ich einfach unsicher bin, weil meine Sicherheit nicht vom Herrn kommt. Und immer wenn die Dinge nicht vom Herrn kommen, dann stehst du in Leistung. Dann bist du gefragt, was tun zu müssen. dann musst du die Dinge mit deiner Kraft nach vorne bringen. Dann musst du Ausbildung machen, Karriere machen, darauf achten, dass alles glatt geht. Die Zukunft ebnen, finanziell vorsorgen. Und ich denke, wir haben alle irgendwie gemerkt, dass die finanzielle Vorsorge viele Jahre hin nicht die Sicherheit bietet, die wir eigentlich brauchen. Daran ist nichts Falsches. Aber wenn das eine Säule in unserem Leben ist, unsere finanzielle Vorsorge, ist es unheimlich traurig. Noch die Generation unserer Großeltern hat die Wirren im Krieg miterlebt und wie von heute auf morgen ganze Vermögen nichts mehr wert waren. Und wie plötzlich Geldscheine gedruckt wurden, wo 1 Million drauf standen, du hast ein Brot dafür gekriegt. Wie sicher ist das? Und wie sicher wird es uns suggeriert und verkauft? Die Gerechtigkeit Gottes stillt alle diese Bedürfnisse und dadurch können wir absolut freigesetzt sein von all dem, was uns der Geist dieser Welt aufdrücken will. Und das ist enorm befreiend. Wenn wir das haben, dann merkt jeder, der das nicht hat, dass wir was haben, was er nicht hat. Und ab und an, denke ich, hat jeder von uns mal so ein Erlebnis gehabt, dass er von Leuten gefragt wurde, wieso wir an manchen Stellen so gelassen sein können. Alleine wenn man mehrere Kinder hat und kommt mit Leuten ins Gespräch, und es ist immer so der große Respekt und die große Ehrfurcht da, in der heutigen Zeit so viele Kinder zu haben. Und oft in solchen Gesprächen sage ich, dass unser Staat für Kinder eine Menge Geld bezahlt. Es macht kein Land auf dieser Welt. Und dass ich dafür total dankbar bin, weil wir ohne Kindergeld ein echtes Problem hätten. Und dass ich damit finde, dass es in unserem Land mit Kindern eines der sichersten Länder der Welt ist, wenn wir es mal vom Geld her sehen wollen. In der USA interessiert das niemand, Kindergeld. Das Wort gibt es dort gar nicht. Oder Erziehungsurlaub, der bezahlt wird. Oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Unsere Gesellschaft schimpft und es ist alles ganz furchtbar. Und die Praxisgebühr verarmt uns jetzt alle. Wir werden es alle heimlich nachts an der Futterkübel schleichen, um unseren Hunger zu stillen. Aber die Tatsachen sind eigentlich ganz anders. Richard Hayes hat eine tiefe Wahrheit gesagt und ich möchte, dass er die in euch aufnimmt. Er sagt, das weltliche System ist so gemacht, dass du dich abgelehnt fühlst. Und das ist wahr. Das weltliche System ist so gemacht, dass du dich abgelehnt fühlst. Und wenn wir die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben auf unser Leben kommt, dann sind wir, wenn wir das beherzigen, sind wir wirklich neu definiert. Unser ganzes Dasein ist damit verwandelt. Und das ist das, wovon die Bibel spricht, dass wir eine neue Kreatur sind. Eine neue Schöpfung. Es hat mit dem Alten nichts gemeinsam. Das Einzige, wovon die Bibel spricht, ist, dass wir das noch ein Stück in dieser sterblichen Hülle aushalten müssen. Aber ansonsten sind wir im Geist neu geboren. Und das hat mit dem Alten nichts mehr gemeinsam. Und darum geht es. Und wenn wir in der Neuheit des Lebens wandeln, wie es die Bibel sagt, heißt das, dass diese Bedürfnisse vom Herrn gestillt sind und er hat ein großes Bedürfnis, das bei uns zu tun. Das macht der Herr voller Freude. Nichts macht er lieber als das. Und wenn wir neu definiert sind durch die Gerechtigkeit, die Jesus für uns erkauft hat mit seinem Leben, die er für uns erkauft hat, mit der furchtbarsten Foltermethode, die in der Menschheit überhaupt sich ausgedacht wurde, dann können wir in seiner Gerechtigkeit auch stehen. Und das zeigt sich ganz klar an dem Beispiel zwischen David und Goliath. Dass der Goliath gekommen ist mit seiner Lanze, die so schwer war wie ein halber Baum, und mit einem riesigen Schild, und der Goliath wahrscheinlich 3,20 Meter groß war, und der David war nicht so groß. Und der David wusste aber, wer er war in Gott. Und als ein prophetischer Hinweis auf Jesus hin, ist er ihm gegenübergetreten und konnte dieser sichtbaren Urgewalt sagen, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Obwohl er noch gar nicht in der Art die Gerechtigkeit Gottes anziehen konnte, weil Jesus das Opfer noch nicht gebracht hatte, aber schon Abraham wurde es zur Gerechtigkeit gerechnet, durch Glauben. Und so war es David möglich, durch Glauben so hinzutreten. Und ich denke, die Geschichte steht in der Bibel, dass wir das anhand der Geschichte sehen, dass wir in dieser Gerechtigkeit, die der Herr für uns erworben hat, allem entgegentreten mit so einer Bestimmtheit, egal wie der Goliath aussieht. Und das wird nächste Woche eine hervorragende Demonstration sein. Da freue ich mich schon jetzt drauf. Dass offenbar wird, wer Jesus ist und wer wir sind in Jesus. Also nochmal ein wichtiger Satz. Das weltliche System ist so gemacht, dass du dich abgelehnt fühlst. Gerechtigkeit lässt dich neu definieren, wer du bist. Und nicht, lässt dich nicht definieren durch das System der Welt. Und dann sagte der Richard Hayes, wenn du deine Bedürfnisse befriedigst durch Dinge, die man anfassen kann, bist du fürs Reich Gottes nicht einsetzbar. Und er ist darauf zurückgekommen, was ich auch vor 2 Wochen gebracht habe, die Mentalität in dem Volk Israel, als sie aus Ägypten raus waren und unterwegs waren zum verheißenen Land. Und dass sie die Mentalität hatten, als sie kurz vorm Ziel waren, zu sagen, wir sind wie Grashüpfer und es wird nie was und die machen uns alle platt. Und das ist die Mentalität, weil sie ihre Bedürfnisse sich immer noch nach Ägypten zurücksehnten. Und wir können das nachlesen, in all der Zeit, wo sie unterwegs waren, wie sie bei jedem Zwischenfall nach Ägypten gerufen haben und dorthin zurück wollten. Obwohl sie in Ägypten eine grausame Zeit hatten und dort als Sklaven schuften mussten, geschlagen wurden und behandelt wurden wie Vieh. Und trotzdem, auf dem Weg zum verheißenen Land, wollten sie bei jeder Kleinigkeit zurück nach Ägypten und haben den Mose schlecht gemacht und ihn angezweifelt und die ganzen Sachen, die da waren. Das ist das, was passiert, wenn wir von der Welt das, die Dinge uns stillen lassen. Dann haben wir eine Schwierigkeit damit auszuharren und in Treue mit dem Herrn zu gehen. Und dann kommt immer das Ding hoch, wäre ich doch und hätte ich doch. Da sind wir immer so unsicher, so hin und her gerissen. Da zerrt so das Ägypten an uns herum. Der Richard Hayes sprach davon, dass der Mose, wenn man es jetzt mal so als Bild verwenden will, einer der größten Gemeindeleiter der Welt, die es jemals gab. Und er sagte, er hatte in der Nacht eine übernatürliche Heizung durch die Feuersäule und am Tag Kühlung durch die Wolkensäule, denn sie waren in der Wüste ist es relativ warm. Und die Wolkensäule, denke ich, hat Schatten auf das Volk gebracht. Und er meinte, welcher Pastor wünscht sich das nicht? Ich meine, solche Aktionen, übernatürlich beheizt und gekühlt. Ich meine, aus der Sicht des Amerikaners, die Gebäude sind alle sehr wichtig dort und die sind alle sehr hoch dekoriert und geben da viel Geld aus, dass das alles stimmt. Aber er hat es nicht vermocht, in dem Volk die Identität hervorzubringen, dass sie wissen, wir sind Volk Gottes. Wir sind Volk Gottes. Obwohl sie vor ihren Augen die Gnadenerweise gesehen haben, die Treue Gottes. Manna kam, wo sie Fleisch wollten, kamen Wachteln, reichlich. Wasser kam aus Felsen, was alles gewesen ist. Obwohl sie das gesehen haben vor ihren Augen, bei jedem Zwischenfall wollten sie zurück nach Ägypten. Ich denke, dass das auch ein Grund ist für Kraftlosigkeit im Leib Christi in unserem Land, weil das nicht klar ist und weil wir als Christen noch so stark beeinflusst sind von dem Geist dieser Welt, von diesen Systemen, die uns gerne auf ihre Art das stillen wollen. Dass diese Bedürfnisse in uns drin liegen, das hat Gott so gemacht. Dagegen brauchen wir nicht kämpfen. Und manch einer von uns, der mit Ablehnung Schwierigkeiten hat, hat vielleicht versucht, das so zu lösen, sich einzureden, er braucht keine Annahme. Manch einer versucht, das mit Stolz zu übertünchen. Aber das hat Gott so gemacht, weil er wollte, dass der Mensch ein Gegenüber von ihm ist und damit wir es leichter haben, auch auf ihn zuzukommen, dass es in uns so eine Grundkraft gibt, uns Gott zuzuwenden. Das ist so mir so wichtig, dass wir das verstehen und seitdem ich über diese Dinge nachdenke und das im Gebet mit bearbeite, hat sich auch meine Art zu beten ein Stück verändert. Weil ich erkannt habe, ich habe um Dinge gebetet, um die ich eigentlich nicht mal bitten muss, weil die für mich wirklich schon erworben sind. Und das Ganze bekommt viel mehr Kraft. Und es ist einfach gut, sicher zu sein. Ich hatte mal gehört von Bad Gandersheim, dort hat jemand eine Predigt gehalten, die hieß, die Seuche der Unsicherheit überwinden. Und ich hörte, dass es die meistverkaufteste Kassette war, die in Bad Gandersheim jemals besprochen wurde. Das heißt, es muss also ein Problem sein in unserem Land, unter den Christen, Unsicherheit. In Jesus können wir sicher sein. In ihm ist unser Selbstwert gesund, befriedigt. In ihm erfahren wir Liebe. Liebe, die mit Wahrheit einhergeht. Und in ihm haben wir eine Bestimmung, und das ist eigentlich die einzig wahre Bestimmung, die wir überhaupt haben. Das ist auch die einzige, die uns wirklich gut tut. Die einzige, die echte Erfüllung bringt. In unserem Alltag bedeutet das, ich denke, dass es euch vielleicht ähnlich so geht, ich erlebe das ab und zu, dass der Teufel manchmal sich bemüht, uns das vor Augen zu halten, dass es schlecht und runzlig erscheint, wenn wir mit solchen Dingen zu Gott gehen. Er will uns manchmal das so versuchen zu verklickern, dass er da bessere Lösungen hat für diese Bedürfnisse. So schubweise kommt das manchmal. Und in solchen Punkten gilt es, geistig zu reagieren. Als die Kundschafter ausgesandt wurden, um das gelobte, verheißene Land zu durchforschen, gab es dort Riesen, aber der große Unterschied war, wie sie die Lage beurteilten. Und zwei davon haben gesagt, das ist das verheißene Land, und die Riesen dort sind schlimm, aber der Herr wird es uns geben. Und die einen sind zurückgekommen mit der Botschaft, dass unüberwindbare Riesen dort leben, und die anderen kommen mit einer riesigen Weintraube zurück, die sie zu zweit tragen mussten. Und das ist so der Punkt, wo wir dann manchmal stehen, wenn der Teufel uns so zeigen will, guck mal, ist das nicht viel besser, als was Gott da vielleicht gibt? Und stellt er das in Frage, was vom Herrn kommt. Und da der Teufel nicht mehr die geringste Möglichkeit hat, den Herrn anzutasten, konzentriert er sich halt auf das, was der Herr am meisten liebt. Und das bist du. Er hat keine Möglichkeit mehr, Jesus gegenüber auch nur irgendetwas zu tun. Er ist der hundertprozentige Loser, der absolute Verlierer. Und da er gegen Gott absolut nichts unternehmen kann, unternimmt er was gegen die, die Gott liebt. Und in diesem Konflikt stehen wir. Und wir werden sicher sein in ihm, wenn wir durch Glauben die Gerechtigkeit Gottes anziehen und uns selber sehen als Volk Gottes. Und wir wissen, wir sind nicht in der Lage, uns das zu verdienen oder zu erarbeiten. Es gibt verschiedenste Verhaltensmuster, die wir entwickelt haben, um angenommen zu sein oder um unseren Selbstwert zu steigern. Das war ein bisschen ein Klischee, auf dem drauf rumgedroschen wird, aber ich glaube, bestimmte Autos würden nie gekauft, wenn alle Menschen einen gesunden Selbstwert hätten. Ich habe jetzt eine ADAC-Zeitung Leserbrief gelesen über das neue Coupé von Mercedes mit 625 PS. Das Auto kostet 485.000 Euro Grundpreis. Wahrscheinlich musste der Warndreieck noch Aufpreis bezahlen. Und ein Leser schrieb, dass er sehr froh ist, sinngemäß, dass endlich eine große Lücke im Autosegment geschlossen ist, dass wir jetzt endlich das 625 PS Auto haben. Und obwohl der Test ergeben hat, dass es außen einsteigen äußerst unbequem ist, aber dass bei dem Preis von 485.000 Euro da man drüber wegsehen kann. Und dass das so erhebend sein muss, vielleicht sonntags früh um 4, wenn die Autobahnen mal frei sein sollten, mit dem Auto mal vielleicht 3 Sekunden Vollgas fahren zu können. Versteht ihr, was wird getan, um den Selbstwert zu befriedigen? So ein Auto bräuchte man wahrscheinlich gar nicht bauen. Oder was Annahme betrifft, kann ich feststellen, dass Menschen bestimmte Verhaltensformen entwickeln, um angenommen zu sein. Ich hatte einen Arbeitskollege, der immer witzig war, immer. Hat immer jede Menge Witze erzählt, damit alle ihn hören und alle lachen. Und er war immer furchtbar witzig, obwohl dahinter ein ganz einsamer und trauriger Mensch war. Aber es war sein Weg, den er gefunden hat, mit den anderen auf Annahme, auf einer Höhe sein zu können. Also gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Ich denke, dass wir am meisten an dem Punkt, was Sicherheit betrifft, nachdenken sollten, woher unsere Sicherheit kommt. Und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, Riester-Rente und Steuern und Maut und Toll-Collect, Praxisgebühr, können wir sehen, recht deutlich in den letzten 12, 14 Monaten, was mit den Sicherheiten geschieht. Wie viel Schiffbruch da ist, wie wenig Segen. Und habe vor kurzem was gesehen in irgendeiner Stadt in Westdeutschland, wurden noch vor einigen Jahren Eigentumswohnungen verkauft zu horrenden Preisen. Ganz wenig Quadratmeter mit einem kleinen Balkon mitten in der Großstadt für 100, 110.000 Euro. Die Wohnung hat jetzt noch einen Marktwert von 25.000 Euro. Die Anleger haben das Nachsehen. Aber das ist ja Sicherheit. Du musst ja in Immobilien anlegen, weil das hat immer Wert. Und da hast du was. Am besten die Wohnung kaufen, am besten bis an der Halskrause bis 99 verschulden, aber dann ist ja die Wohnung deine und dann brauchst du nie wieder Miete zahlen und da bist du sicher. Es ist nichts Schlimmes dran, eine Wohnung zu kaufen. Aber wenn ich mich dadurch innerlich sicherer fühle, ist es traurig. Und so gibt es so verschiedenste Dinge. Ich hoffe, dass uns das irgendwie ein Stück deutlicher wird, wie umfassend das Thema, wie wir uns sehen, ob wir als Sünder durch die Gegend laufen oder als Gerechte, wie umfassend das in unser tägliches Leben eingreift. Und wie stark Verhaltensmuster bei uns da sind, wo diese Bedürfnisse uns auch ein Stück pressen und drängen. Vielleicht können wir noch was lesen von Paulus, wie er die Dinge beurteilt hat. Mal sehen, ob ich da die richtige Stelle habe. Ja, wir gehen mal zu Philipper 3. Ich lese mal ab Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und was der Paulus da sagt, sind keine leeren Worte. Beschnitten am 8. Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Das heißt, er hatte Ansehen und Annahme in der Gesellschaft, denn vom Stamm Benjamin und ein Hebräer war in der damaligen Gesellschaftsordnung von seiner Abstammung her ganz oben. Er war vom Gesetz her perfekt, er war am 8. Tag beschnitten, er ist nach dem Gesetz aufgezogen worden. Er war von seiner Ausbildung her ganz vorne, denn er war von Gamaliel unterrichtet. Der Gamaliel stellte die höchste Bildungsinstanz damaliger Zeit dar. Ich glaube, dass er nur die absoluten Elite-Schüler bei sich im Unterricht hatte. Er war von seinem Fleiß, von seinem Eifer her ein Verfolger der Gemeinde. Und so sind all diese Punkte nach dem Fleisch bei Paulus 100% abgearbeitet. Und wenn wir das von dieser Sache her sehen, die ich jetzt gesprochen habe die ganze Zeit, und den folgenden Vers lesen, Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Also das sagt ein Mann, der in jedem Bereich auf der Nummer 1 war, in jedem Bereich auf der Pole Position. Wir reden nicht von jemandem, der ohnehin versorgt hat und dann sagt, okay, wenn das irgendwie noch geht mit Christus, dann probiere ich halt das. Er war ganz vorne. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Noch klarer kann man es nicht sagen. Wir müssen das so verstehen. Unbedingt. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem wir seinem Tod gleichgestaltet werden, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Und das ist der Vorwurf von der religiösen Welt. Was denn? Du tust so, als hast du jetzt keine Sünde mehr. Wenn du jetzt dich als Gerechten siehst, dann bist du jetzt was Besseres als ich. All die Geschichten gehen dann los.
Paulus sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich sage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Das Ziel. Nach oben. Und das ist obergenial. Der ganze Druck, die ganze Leistung unserer Gesellschaft, arbeiten zu müssen, verdienen, in Rasen auf 2 Zentimeter Maß halten zu müssen und alles fällt von uns ab. Es ist einfach wunderbar. So eine Freiheit haben definitiv nur Kinder Gottes. Von diesen Zwängen und Ängsten befreit zu sein. Was wird mit meiner Zukunft? Wird die Ausbildung meiner Kinder funktionieren? Werde ich das alles bezahlen können? Wo ziehe ich hin? Welches Auto fahre ich? Was wird mit mir? Welchen Platz habe ich in der Gesellschaft? Was ist mit meiner Arbeit? Er ist meine Sicherheit. Und damit kommt alles, was ich brauche. Und das Wort Gottes sagt, habe deine Freude, deine Lust am Herrn. Deine Freude, deine Lust am Herrn. Und da wird er geben, was dein Herz sich wünscht. Psalm 37, Vers 4. Das ist einer der wenigen Bibelstellen, die ich auswendig kenne. Dann gibt es noch eine, Matthäus 6, Vers 33. Das ist die zweite. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Ist das nicht genial, entspannend? Und da möchte ich uns heute Vormittag ermutigen, dass wir so diese Neudefinierung durch die Gerechtigkeit des Herrn in unser Leben vollkommen wirken lassen. Und Jesus dort arbeiten lassen. Und all dort, wo wir noch so ein paar kleine Trädeln in der Vergangenheit haben, die wir so ein bisschen zittern, festhalten, getrost loslassen können, dass der Treibanker die Mulde nur noch macht. Bei dem, was vor uns ist, ist, denke ich, wichtig, dass wir sicher in ihm sind. Und wir gehen auf Konfrontationen zu mit der Finsternis und auf Manifestationen von Macht. Und es wird höchste Zeit, dass das geschieht, dass unsere Gesellschaft nochmal den Blick zu Jesus freigeräumt bekommt. Dass sie ihn sehen kann als ihren Erlöser. Deshalb kam Johannes der Täufer und hat gerufen, Macht bauen für den Weg des Herrn. Wir müssen sicher sein in ihm. Wir müssen wissen, dass er alles für uns ist und dass ich alle meine Wünsche ihm nennen kann und mit Gebet und Geduld wird er meine Wünsche erfüllen. Auch wenn ich von dem pauschalen Wohlstandsevangelium nicht viel halte, habe ich doch erfahren, dass Jesus meine Wünsche erfüllt. Wenn wir zuerst auf ihn schauen und wenn wir diese Bedürfnisse von ihm stillen lassen, alles andere als Kinder Gottes ist Götzendienst. Und Götzendienst ist Zauberei. Und es gibt eine Brücke zu letzten Sonntag, wo wir über Menschenfurcht sprachen. Wenn ich angenommen bin bei dem Herrn, bin ich sicher und habe einen guten Selbstwert. Und damit fürchte ich nicht mehr vor Menschen. Damit bin ich nicht mehr von Menschenfurcht geplagt. Damit muss jegliche Art von Zauberei aus meinem Leben fliehen. Das stiftet sehr viel Frieden auch untereinander. Wenn wir wirklich in der Position sind, Frieden mit Gott zu haben, ist das wie so ein Bonus schon für Frieden untereinander. Ist vieles schon klar und vieles schon in Ordnung. Ich bin in der Lage, das den anderen neben mir auch als einen Gerechten zu sehen. Auch wenn wir es noch nicht ergriffen haben, letzten Endes und voll und ganz, so jagen wir dem doch nach. Und das ist so eine gute Sache und so ein wunderbares Evangelium. Und ich denke, das ist so der Kern des Evangeliums überhaupt. Und ich denke, dass der durch religiöse Dinge und religiöse Sichtweisen wirklich vielen Menschen versperrt ist. Vielen Menschen verstellt ist. Und es ist an der Zeit, dass wir das niederreißen, diese Festung, die da steht, in unserem christlichen Abendland, in unserem christlichen Westen. Ich finde das Zeugnis von Paulus so wunderbar. Und wenn wir jetzt so viele Jahre danach sein Leben betrachten oder beurteilen, wenn er seinen Weg weitergegangen wäre als bestausgebildeter Pharisäer, als Schriftgelehrter, dann wäre er wahrscheinlich in die Geschichte eingegangen und in bestimmten Schriften irgendwo erwähnt. Aber kein Mensch heute würde ihn kennen, weil er sich nicht speziell mit der Geschichte in dem Land zu der Zeit befasst. Als Paulus erkannt hat, dass Jesus das alles unsagbar mehr aufwiegt, als seine Errungenschaften hat Paulus eine Bekanntheit erlangt, wie kein anderer aus der Geschichte dieser Zeit.
Die meisten Teile der Bibel stellt er, kommt aus seiner Hand, kommt aus seiner Feder. Und daraus können wir sehen, im Nachhinein, wie viel höher ist doch das Ziel und die Bestimmung, die Gott für uns hat, als wie die selber wir jemals irgendwie erreichen könnten. Das ist so groß. Und das zeigt auch, wie Gott dich und mich ehrt. Und welchen unsagbaren Segen durch ihn fließen konnte. Millionen, Milliarden von Menschen lesen seine Briefe und werden dadurch gesegnet. Und Wegweisungen über ganz entscheidende, wichtige Dinge im Glauben kommen von ihm. Epheser 6, die Waffenrüstung. Die gesamte Lehre über den fünffältigen Dienst, über Berufung. Alles über Geistesgaben. Alles über die Frucht des Geistes. Von wem kommt das alles? Von diesem Mann. Weil er erkannt hat, alles, was ich brauche, ist Jesus. Und alle meine Möglichkeiten, diese Bedürfnisse zu stillen, erachte ich für Dreck. Und ich war so fasziniert davon, auf der Übersetzung der NGÜ im Römerbrief steht hinten drauf, dass Paulus den Römerbrief geschrieben hat, als eine Art Empfehlung von sich an die Christen in Rom. Er war vorher noch nie da. Er hat den Römerbrief geschrieben zu einer Zeit, wo er noch nie in Rom war. Der Römerbrief hat so eine tiefe Lehre und ich denke, man könnte jahrelang über den Römerbrief predigen. Und das hat er Paulus geschrieben als ein Empfehlungsschreiben an der Gemeinde. Stellt euch das mal vor. Was da für ein Reichtum aufbricht in unserem Leben, in jedem Bereich, wenn wir wissen, die Gerechtigkeit Jesus stillt diese Bedürfnisse. Und dazu möchte ich uns herausfordern und einladen, dass wir darüber nachdenken und dass wir im Gebet die Ängste und die Furcht ablegen können, dass uns da irgendwas fehlt. Ich weiß, dass der Teufel rumlügt auf dem Gebiet, was das Zeug hält, dass du immer noch so ganz leise im Hinterkopf denkst, wenn ich mich darauf einlasse, dann müsste ich auf irgendwas verzichten. Laut Paulus verzichtest du auf Dreck. Es ist so wichtig, dass wir das verstanden haben. In Ländern, wo es nicht mit Wohlstand so gut funktioniert, funktioniert es wieder mit Ehre. Das hoffe ich, dass wir das verstehen und dass der Heilige Geist es in uns voranbringt und noch viel deutlicher erklärt, als das meine Worte irgendwie könnten. Du kannst es sehen in unserer Gesellschaft, dass die Leute letztendlich Opfer dieser Bedürfnisse werden und dass sie auf einen dieser fünf Schienen geknechtet sind und nicht mehr frei sind. Und das eröffnet uns einen neuen Blick auf die Freiheit, die wir in Jesus haben. Da hat er uns einen Horizont damit eröffnet, was einfach niemand anders kann. Keine andere Religion kommt da nur in die Nähe. Und das ist das eigentliche Erlösungswerk von Jesus, dass wir seine Gerechtigkeit anziehen. Und damit kollidiert es mit jeder anderen Religion. Weil kein Allah, kein Buddha oder kein sonst jemand das geben kann, außer leere Versprechen. Außer Knechtschaft, außer Abhängigkeiten, außer Qual. Und daran werden sich die Geister scheiden, auch in Deutschland. An dieser Botschaft wird es sich entscheiden. Und lange habe ich darüber nachgedacht, warum das Thema Taufe so brisant ist. Die Taufe ist so der Kernpunkt an dieser Weise. Und deshalb scheiden sich an der Taufe die Geister. Weil dort wird entschieden, bin ich Sünder oder bin ich gerechter. Denn dort entscheidet sich, dass mein alter Mensch stirbt und eine neue Schöpfung aufsteht. Und der religiöse Geist wird es verhindern wollen, dass ein Mensch die Erfahrung macht, als Gerechter aufstehen zu können. Denn solange er das nicht kann, ist keine Gefahr. Hat die Welt Einfluss auf ihn, kann Ägypten dich immer wieder locken und zurückziehen. Und du wirst nicht siegreich sein können über Sünde. Und wir können das von der Bibel her. Auch Dinge, mit denen wir vielleicht jahrelang kämpfen, schlechte Gewohnheiten, irgendwelche Sachen, wo wir jahrelang immer wieder beten, Buße tun, dann geht es ein Stück, fallen wir wieder hin, beten wieder. Und wir sind über solche Dinge zum Teil echt betrübt. Erst wenn das durch ist in unserem Leben, wir das erkannt haben, werden wir darüber Sieg haben, der von Dauer ist. Und werden wir auch Sünde ausmerzen können aus unserem Leben. Und aus dieser Position heraus wachsen gesalbte und gesegnete Dienste. Aus dieser Position heraus, wenn ich weiß, er ist meine Annahme, er ist meine Sicherheit, er ist mein Selbstwert, meine Liebe und mein Ziel, kann ich im Reich Gottes dienen. Wenn ich nicht aus dieser Position heraus im Reich Gottes diene, baue ich mein eigenes Reich. Auch wenn es vielleicht wunderbar aussieht oder wunderbar demütig verkleidet ist. Und
Wir stehen, die Zeit ist nahe, wo diese Dienste zerbrechen in unserem Land oder kaputt gehen. Und da wir das nicht wollen und in unserer Berufung so ihm dienen wollen, wie er es möchte, ist es gut, dass wir das verinnerlichen und den Heiligen Geist echt bitten, das in uns voranzubringen. Und er macht das. König David hat, obwohl er in einer vorbildlichen Herzenshaltung gelebt hat und wie ich es das letzte Mal gebracht habe, diese ganze Ordnung, wie vor der Bundeslade gedient wird, ja radikal änderte, entgegen allen bisherigen Gesetzen, entgegen allem, was bis dahin bekannt war, dass bis dahin nur einer einmal im Jahr da rein durfte und David Sänger vor die Bundesleute bestellte, die Tag und Nacht angebetet haben, dass selbst er mit so einer klaren Herzenshaltung im Psalm betete, dass der Herr ihn sein Herz und seine Nieren prüfen möge. Durchforsche mein Herz, prüfe meine Nieren. Und die Nieren ist das Sinnbild für das allerinnerste Geheimste, was in mir vorgeht. Und wenn wir das beten, das wird der Heilige Geist tun. Und es wird in jedem Falle immer 100% zu unserem Besten und Guten sein. Okay. Ihr Angenommenen. Machen wir jetzt weiter. Vielleicht nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, wo wir so leise vor uns in der Stille mit ihm was besprechen können. Okay. Und so im Gebet das dem Heiligen Geist noch einen Moment Zeit geben, uns auch was offenbaren zu können. Und dass wir dann noch mal ein Stück ins Gebet gehen.
Weil der Axel jetzt mehrfach Ägypten erwähnt hat, hat mich daran erinnert, dass im Hebräischen, also das die Sprache, die die Israeliten gesprochen haben, die Bezeichnung für Ägypten in ihrer Sprache war übersetzt Bedrängnisse. Also man muss sich das vergegenwärtigen, wenn sie nach den berühmten Fleischtöpfen und nach dem Lauch und den Zwiebeln von Ägypten geschrien haben, dann haben sie Bedrängnisse gesagt eigentlich. Das wollte ich nochmal anfügen.
Ja, lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen, dass wir unsere Augen schließen und uns auf den Herrn konzentrieren und dem Heiligen Geist ein Stück Raum geben, bei uns was vorwärts zu bringen.